Ich würde es total gerne nochmal singen, Leute. Darf ich nochmal singen, bitte?
Wins World, Wins World.
Nein, Glück auf, Glück auf.
Oh Gott, der Freund, der spielt die richtige Musik ab.
Wir sitzen hier eigentlich auch als Geschichten.
What's the story?
Each chapter creating an energy that leads to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
What's the story?
Ja. Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und Glück auf, ich freue mich total. Heute haben wir Episode 7 am Start. Es hört einfach nicht auf. Wir machen weiter mit Olli und Matthias. Hallo Olli, hallo Matthias.
Hallo.
Hi.
Und ich möchte vorab einen kleinen Shoutout geben an Ludger und Carsten vom Podcast Ruhrpott. Pottfotografen, denn heute haben wir so eine kleine Geschichte, die vielleicht auch, ja, die beiden Kollegen begeistert. Schaut mal bei denen vorbei, das sind echt zwei lustige Typen, die auch coole Sachen erzählen in ihrem Podcast. Coole Sachen erzählen wir heute auch und das vor allem Olli, der heute unser Host ist. Hallo, Olli.
Hallo,
an.
Hallo David, hallo.
Fang doch bitte an.
Ja, David, vielen Dank für die Einleitung und vielen Dank für die Begrüßung und den Shoutout. Ich schließe mich da an, ich habe da auch schon mal reingehört und ich finde das auch sehr unterhaltsam, was die beiden Jungs da machen. Ich finde es auch sehr unterhaltsam, was wir hier Woche für Woche beziehungsweise im Zwei-Wochen-Rhythmus machen und ich freue mich, dass es heute weitergeht. Und ich gebe mal einen ganz kurzen Überblick darüber, was uns und euch da draußen heute erwarten wird. Und zwar reden wir oder plaudern wir, wie ihr es von uns gewohnt seid, erstmal so ein bisschen über Aktuelles. Da gibt es von uns dreien jeweils so ein kleines Update, was so die letzten Wochen passiert ist bei uns. Dann wird der Matthias mit einer, ja, sehr, das Wort ist ja mittlerweile fast ausgereizt, aber epischen Story anfangen. Es geht um Fußball. Es geht um eine, ja, sehr einschneidende Geschichte im deutschen Fußball. Ich werde dann die Inspiration einbringen und zwar geht es um die German Roamers, ein Fotografenkollektiv, auf das wir dann später eingehen werden. Und David wird das Ganze abrunden und zwar genau mit dem, was er gerade schon angeteasert hat. Es geht um das Ruhrgebiet, um das Ruhrpott, um Davids Zuhause. Und genau, wie gesagt, wir starten mit was Aktuellem. Jungs, wäre das okay, wenn ich damit einfach mal kurz starte, wenn ich schon am Reden bin?
Leg los, okay. Deine Folge.
Nein, es ist Content. Nicht meine Folge.
Es ist deine Folge, aber lass uns kurz noch einmal sagen, dass wir auch in dieser Folge einmal kurz Danke sagen für all die Leute da draußen, die uns hören. Es werden immer mehr, das ist total verrückt irgendwie, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Ich finde dieses, wir machen etwas Schönes, was uns total begeistert und da draußen gibt es Leute, die es genauso begeistert und die das auch noch teilen und uns Nachrichten schicken. Herzlichen Dank dafür. Hört bitte nicht auf damit. Macht gerne weiter. Stellt uns Fragen. Wir antworten auch zum Beispiel mal in Episode 8 oder 9 oder 10. Und ja, guckt euch unsere Instagram-Seiten an. Und wenn ihr da bestimmte Geschichten hören wollt zu den Fotos, dann lasst uns das bitte gerne wissen. Dann fühlen wir uns geehrt, euch die zu kredenzen. Und jetzt habe ich so viel geredet. Olli, ich wollte das gar nicht. Mach du doch bitte.
Ach, das ist ja unser aller Podcast hier. Der Podcast gehört uns dreien und euch da draußen, uns allen. Das ist so ein Stück Fotografie-Geplaudere, finde ich, was uns allen gehört. Insofern, David, alles cool. Aktuelles. Genau, ich bin immer noch relativ geflasht von so einem YouTube-Projekt, das ich zusammen mit meinem Kumpel Vitali angegangen bin. Und zwar, viele von euch kennen Vitali ja, wir haben ihn ja auch schon das eine oder andere Mal hier zur Sprache gebracht. Er hat einen YouTube-Kanal, den er schon ganz viele Jahre bespielt und ganz viele YouTube-Tutorials, Foto-Tutorials dort anbietet. Und Vitali hat sich gedacht, er würde auch gerne mal andere Fotografen und deren Workflow vorstellen. Und in dem Zusammenhang ist er auf mich zugekommen, hat gefragt, ob ich nicht vielleicht mal so ein bisschen zeigen möchte, wie ich eigentlich Menschen fotografiere. Ist natürlich total schwer, das Ganze in 20, 30 Minuten oder wie lange auch immer runterzubrechen, aber man kann es zumindest versuchen. Und dann haben wir gemeinsam mit Loredana, die ich ja in letzter Zeit auch häufiger fotografiert habe, in Bielefeld in dem Stadtgasthaus, was eine unfassbare Location ist, geshootet. Ich habe so ein bisschen was zu meinem Equipment erzählt und Vitali hat total klasse gefilmt. Wir hatten auch super Wetter, da kam so Gegenlicht ins Fenster rein und mit der Leica M10 und dem Vogtländer gab es dann diesen legendären roten Lensflare. Ich kann nur jedem empfehlen, tatsächlich sich das. Was lachst du da?
Der da reingeschossen hat.
Der da reingeschossen kam, genau. So, wenn ihr unsere Folgen alle gehört habt, dann wisst ihr genau, worauf sich das bezieht. Schöne Grüße gehen raus an Vince. Und die kamen da so reingeschossen und ich war total perplex und irgendwie auch ja einfach nur begeistert. Und, ich bin auch total begeistert, wie schnell und wie dynamisch Vitali dieses Video dann auch geschnitten hat. Also ich habe es mir inzwischen, glaube ich, dreimal angeschaut, auch wirklich auf dem großen Fernseher, weil ich es einfach cool finde, wie der das macht, wie der das filmt. Das sieht so ein bisschen aus wie Netflix und ja, ich kann es nur jemandem ans Herz legen. Ich bin auch ein bisschen stolz drauf, weil wir da zu dritt echt ein schönes Paket geschnürt haben, wo auch echt viel Content drin steckt. Jo, das ist das eine. Und wenn wir schon mal bei Vitali sind, bei meinem Freund Vitali, dann würde ich noch einmal gerne auf das Buch, was ich gestern das erste Mal in Händen hielt, eingehen. Das heißt, Portraits on Location. Und es geht halt wirklich um Vitalis kompletten Fotografie-Workflow. Draußen Fotos machen. Vitali macht überwiegend draußen Fotos und ist so ein Tausendsasser. Der macht überall Fotos und überall werden die cool. Und ja, da hat er wirklich von der Picke auf beschrieben, wie das Ganze so läuft. Wirklich Technik, Ausstattung, verschiedene Lichtformen, verschiedene Settings, Umgang mit Models und so weiter. Ich habe die große Ehre, auch einen Gastbeitrag dort schreiben oder hinzufügen zu dürfen. Da geht's dann, wie sollte es auch anders sein, um Fotografie auf der Straße, Straßengesichter, Street Faces heißt es dort, glaube ich. Ich habe das Buch jetzt schon wirklich mal gescannt und mir einige Kapitel durchgelesen und ich bin wirklich begeistert. Da steckt so viel drin. Es kostet 29,90 oder so. Ist jeden Cent wert, ist noch viel, viel mehr wert. Ich kann es jedem empfehlen, der mit der People-Fotografie sich beschäftigen möchte, wer anfängt oder auch schon fortgeschritten ist, da ist ultra viel Content drin. Und wir verlosen ja auch eins hier. Wie genau? Ja. Du kannst, ich weiß, dürfen wir auch mitmachen? Dürft ihr auch mitmachen, Jungs? Ich glaube, das ist ausgeschlossen, oder?
Also ich kaufe mir auf jeden Fall eins, so. Denn gute Arbeit muss bezahlt werden.
Ist auch so, ne? Also das kann ich voll verstehen und mach das auf jeden Fall. Wir verlosen eins. Ich habe vom Verlag habe ich zwei bekommen zum Verlosen. Eins werde ich über den Podcast verlosen, eins über meinen Instagram, über meinen privaten Instagram-Kanal. Und wie wir das Ganze machen, werdet ihr dann ja im Laufe der nächsten Tage, denke ich mal, sehen. Das wird über einen Beitrag laufen und aber das wird werdet ihr sehen, wenn ihr uns folgt, dann ja habt ihr Chancen, dieses Buch zu gewinnen. Mit Widmung übrigens.
Geil, ich werde das über irgendeinen von meinen Zweit-Accounts machen, damit euch das nicht auffällt.
guter Trick. Ich möchte auch, wenn ich es mir kaufe, bitte übrigens auch eine Widmung haben, ne? Also das.
Von Vitali oder von mir?
Von euch beiden und von allen eigentlich. Und von Matthias möchte ich auch was drinstehen haben, bitte.
Oh, Matthias, du kannst irgendwie was. Kannst du gut zeichnen, Matthias? Bestimmt, oder? Irgendwie.
Nee, gar nicht, leider. Ich probiere das manchmal auf dem iPad, aber das sieht immer ziemlich amateurhaft aus, muss ich sagen.
Aber so zeichnen geht ja schon in so eine gewisse Richtung. Ich glaube, da hattest du doch was, Matthias, oder?
Ja, ich kann nicht so gut zeichnen, aber ich finde Zeichnungen cool. Und irgendwie habe ich dann, war ich schon länger ja mit euch auch in der Überlegung drin, wo könnten wir denn mal ein geiles Logo herbekommen? Und ich hatte vor einiger Zeit mal ein Poster geschenkt bekommen von meinem Schwager und fand diese Illustration darauf total cool. Und wenn ihr euch unseren Instagram-Kanal anschaut heute, dann werdet ihr auffallen, wir sehen da etwas anders aus als sonst. Wir haben ein neues Logo, ein richtiges Logo, will ich meinen.
Oh ja.
Und ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber ich bin hin und weg. Ich lasse den Namen mal fallen, Hands of God. Haben uns diese wunderbare Illustration gefertigt. Fetten Dank hier an der Stelle an die Kollegen für diese wunderbare Arbeit. Ich stehe total drauf, was die machen. Die machen halt total viel im Fußballbereich haben da, was weiß ich, alle möglichen Topstars schon illustriert. Und hey, jetzt auch uns drei. Das finde ich allein schon cool. Und ich finde, es sieht super aus und bin total happy damit.
Was ich halt mega finde, ich kannte sie tatsächlich vorher gar nicht, hab dann mal drauf geschaut und hab so ein bisschen durchgescrollt. Und was die ja total gut machen, also ich verstehe das so, dass die Fotos quasi ja in eine Grafik umwandeln, sag ich jetzt mal. Und das Ganze so ein bisschen der Details berauben, aber genau so viel stehen lassen, dass man ganz eindeutig erkennt, wer es ist. Und sowas finde ich irgendwie spannend. Also, dass man eigentlich gar nicht so viele Informationen braucht, um eindeutig zuordnen zu können, um wen es sich da handelt. Ich habe da gerade zum Beispiel Andre Agassi vor Augen, weil die machen ja auch durchaus andere Sportler. Und Agassi war halt auch so einer der Helden meiner Jugend. Und ja, so eine Aufschlagpose und ich glaube Stirnband, lange Haare, Körperhaltung. Und da war sofort klar, da musste man gar nicht nachdenken. Es ist Andre Agassi. Und ja, die haben halt ein super Gespür dafür, wie man, also was die charakteristischen Posen oder Bewegungen von bestimmten Stars sind. Und ich finde, uns haben sie auch echt gut getroffen.
Ja, absolut. Ich kannte sie tatsächlich vorher auch und habe es total gefeiert, was die gemacht haben und habe neulich ganz neidisch auf das Profil eines Freundes von mir geguckt. Kupi, der ist Social Media Chef beim SV Werder Bremen, übrigens auch ein Kind aus dem Ruhrgebiet. Und der hat tatsächlich auch so ein so ein Bild von sich, von den Hands of God. Und ich hatte ihn dann mal gefragt, wie er da dran gekommen ist und habe mir dann die Geschichte erzählt und ich habe immer gedacht, Mensch, irgendwie, eigentlich musst du das auch haben, weil das ist so geil. Ich feiere das so dermaßen und dass wir das jetzt auch haben, ich finde das so super gut und freue mich echt wie Bolle. Das sieht einfach richtig, richtig schön aus. Shoutout an die Hands of God, check die mal aus bei Instagram, die machen großartige Arbeit. All ihre Sachen kann man dort in einem Store, in einem verlinkten Store auch kaufen für an die Wand und das solltet ihr machen. Hängt euch Sachen an die Wand, schöne Sachen.
Ja, generell sollte man ja immer seine Bilder printen. Ich finde, das kann man auch nicht oft genug sagen. Druckt die Bilder aus. Sie machen sich sehr gut an der Wand. Sie bekommen nochmal eine ganz andere Dimension. Ja. David, hast du auch noch was Aktuelles? Du, bei dir ist doch auch immer eine Menge los da im Ruhrpott. Hast du, hast du noch was, was du uns erzählen magst? Ich wollte gerade sagen, beichten magst, aber vielleicht oder kredenzen magst.
Ja, also beichten ist es nicht, aber ich wollte euch mal fragen, so, habt ihr das schon mal gehabt, dass ihr ein Foto im Kameradisplay oder vielleicht auch später auf dem in der Postproduktion irgendwo gesehen habt und ihr habt euch erschrocken, weil ihr irgendwas im Bild festgestellt habt, was irgendwie eher so in Richtung Horrorfilm gehen könnte? Also so irgendwie so ein Detail, wo ihr denkt so, Alter, was ist das denn? Hattet ihr schon sowas?
Ich habe sowas häufiger mal, wenn ich fotografiere auch gerne Menschen, die irgendwie rauchen, weil ich Zigaretten cool finde auf Bildern. Und ich mag das auch, wenn dann halt der Rauch auch tatsächlich irgendwie Richtung Kamera oder hoch ausgeatmet wird. Und dann entstehen halt so Artefakte oder das Gesicht wird so ein bisschen verschleiert. Da kommt sowas häufiger mal vor. Und ich habe gerade schon von so einer zusätzlichen Dimension gesprochen. Da kommt dann auch so eine zusätzliche Dimension rein, weil genau, es wird verschleiert, es kriegt eine andere Tiefe. Und da entstehen dann halt irgendwie nochmal so, ja, teilweise werden die Gesichtszüge etwas verdeckt oder sie werden ein bisschen verzerrt. Das ist schon spannend, ja.
Matthias, hast du Horrorerfahrungen in deinen Bildern?
Höchstens, wenn ich selber drauf bin. Nee, in der Tat nicht bislang. Ich bin auch total gespannt, was du uns jetzt erzählen wirst, weil bei Horror werde ich eigentlich immer so, dass ich sofort die Beine in die Hand nehme und losrennen möchte. Damit musst du mir nicht kommen.
Ja, pass auf. Es war so, ich war bei meinem lieben Kumpel Robby Hunke, ARD-Sportschau-Kommentator, und wir haben bei ihm in der Wohnung beide getestet, ein Hoch auf den Kommentator in Quarantäne gehabt. Das heißt, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, damals Robby Hunke hat zu Beginn der Pandemie angefangen, alles wegzukommentieren im Fußballsprech sozusagen, was ihm vor die Nase kam. Also er hat aus seinem Fenster an der Neusser Straße in Köln die Kreuzung kommentiert, wie da irgendwie Leute über die Straße fahren und der Brötchenmann da kommt und keine Ahnung. Und das haben wir irgendwann zu einem Format entwickelt bei der Sportschau. Und das haben wir gefeiert und haben mit ein paar verschiedenen Leuten Insta-Lives gemacht und sowas. Und ich habe das Ganze aber auch noch so ein bisschen backstagig fotografiert. Und dann habe ich ein Foto von ihm gemacht, als wir gerade mit der sehr geschätzten Laura von Torra getalkt haben. Und da spiegelt sich in dem iPad, das er vor sich hat, sein T-Shirt und das T-Shirt von ihm sozusagen im Screen. Und das ergibt ein Bild von einer, von einem Gesicht. Also es sieht aus wie ein Gesicht, wie ein Manga aus einem, keine Ahnung, aus einem Horror Movie. Und ich habe mich so dermaßen erschrocken. Ich weiß nicht, wir werden das Bild auch posten bei WTS-Pod. Checkt das mal aus, ob ihr es dann auch so empfindet. Ich habe mich so dermaßen erschrocken, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich dachte erst, es sei durch den Edit passiert, also dadurch, dass ich es dann in Lightroom irgendwie ein bisschen bearbeitet habe. Aber das Original Raw ist genauso. Ich zeige euch das mal gerade kurz in die Cam.
Ja, das ist krass. Das erinnert mich so ein bisschen an Resident Evil oder so. Das habe ich mal gezockt auf dem Computer vor x Jahren.
Boah, ey.
Oder Final Fantasy oder so. Also wirklich, ja, also das sieht aus wie unten wie so ein Gebiss, ne? Also das ist, boah.
Aber das ist auch Storytelling.
Da läuft es mir kalt den Rücken runter und ich frage mich, was Robi Hunke in seiner Wohnung da, also nee. Da würde ich ja sofort ausziehen.
Du willst doch nur an die Neusser Straße, Matthias. Ich habe gehört, da wird eine Wohnung frei.
Da stehen viel zu wenig Bäume und sind viel zu wenig Felder.
Wenig Kühe.
Und Drohne ist da auch nichts, also kannst du knicken.
Aber ganz,
nein, aber das wollte...
Ja. Ja. ich hatte tatsächlich auch mit Robby, der folgte mir dann auch und dann sind wir auch kurz so ein bisschen in Kontakt gewesen, weil nämlich mein Kumpel Tim Sanden, ich weiß nicht, ob ihr den guten Tim kennt, war länger Pressesprecher bei Arminia, ist mittlerweile in Hamburg, der hat auch ein ähnliches Format gemacht, nur dass das dann halt nicht so professionell von dir begleitet wurde oder aufbereitet wurde, aber der hat wohnt in Hamburg und war dann auch in im Homeoffice, hat vom Balkon irgendwie oder aus dem Fenster in den Innenhof geguckt und da war so ein Trupp an Bauarbeitern, die irgendwie renoviert haben und oder gebaut haben und die hat er zu einer Band umgewandelt, umgemodelt, die hieß dann Fugenmörtel. Und wenn du erstmal in so einem Film drin bist, ne, dann fängst du ja auch wirklich an, so ein bisschen zu konstruieren und dann kommen die Dinge zueinander und du wächst über dich hinaus und das ist so witzig gewesen. Und ich war wirklich, ich habe mich immer so gefreut, wenn Tim eine neue Story gemacht hat, weil es war einfach nur cool. Weil der hat auch noch so ein Talent zu kommunizieren und witzigerweise, ich hatte das deinem Kumpel Robby dann auch mal rübergespielt und er meinte, yo, Tim kenne ich natürlich auch noch und der hatte sich auch schon bei mir gemeldet. Das heißt, die hatten sich auch schon wiederum connected. Irgendwie ist Social Media schon cool.
Ja, es gehört alles, es ist alles holistisch, es hängt alles zusammen. Es hängt alles zusammen. Aber das wollte ich euch nur kurz sagen, die Fotos sind echt ganz nett geworden, es war ein schöner Tag. Herzliche Grüße, Shoutout an Robby Hunke. Könnt ihr auch bei Instagram folgen, wenn ihr mögt.
Ist ein cooler Typ, ne? Der Robby. Ich fand das auch mega. Ich hatte das damals auch gesehen, da kannten wir uns noch gar nicht, David, und ich musste echt laut lachen, weil der rastet dann ja auch mal wirklich aus so, ne? Also der dreht mal völlig frei.
Ja, also was der alles da kommentiert hat, der hat den Schornsteinfeger kommentiert, der hat irgendwie, wir haben im Nachbarsgarten von ihm fuhr so ein Rasenmäher-Roboter und den hat er kommentiert, wie der, da lag dann auch ein Ball und es war wirklich skurril. Das war übrigens eine Folge, in der Mats Hummels auch mitgespielt hat. Wir haben dann immer Cameo-Auftritte gehabt, wo dann irgendwelche bekannten Sportler, Prominente, wie auch immer, am Start waren. Unter anderem Gündogan, Mats Hummels, Kevin Trapp hatten wir dabei, Luke Mockridge und so. Das war echt eine ganz, ganz coole Nummer. Claudio Pizarro und hat mega Spaß gemacht. Also
Hammer. Du hast ja auch mit coolen Leuten zu tun in deinem Job, das muss ich echt mal sagen. Claudio Pizarro würde ich auch gerne mal treffen. Also falls der uns hört, was ich nicht glaube, aber du hattest doch hier von deinem Werder-Homie erzählt, der könnte doch vielleicht an Claudio Pizarro mal irgendwie, vielleicht kriegen wir den auch mal in den WTS-Podcast. Das
vielleicht macht der auch Fotos, ne? Ich kann mich an eins erinnern, da gab mal eins, wo er mit so einer Dose im Pool lag. Das gab ein bisschen
Feuer
bei Werder. Vielleicht kann er uns die Geschichte hinter dem Foto erzählen, wäre ich schwer dafür.
Jawohl.
Yes. Aber macht Claudio Pizarro nicht auch in Pferde oder sowas? Oder ach nee, das war Giovanni Elba, ne? Ach, keine Ahnung.
Ne, beide, glaube ich. Und Thomas Müller ja auch, ne?
Ja. Aber Thomas Müller ganz extrem. Ich berichte ja für die Sportschau ab und zu vom CHIO in Aachen, wenn er denn dann stattfindet. Und seine Frau reitet da tatsächlich sogar auch immer mit. Und er ist dann auch dort und dann sind alle plötzlich in voller Aufregung. Da ist Thomas Müller kommt und naja. Die ganzen Pferdemädels sagen, wer ist Thomas Müller?
Es müllert.
Wenn das nicht eine perfekte Überleitung ist, komm. Thomas Müller.
Ja, okay. Das schneiden wir und die nehme ich mir jetzt. Also, Thomas Müller. Thomas Müller war ja, glaube ich, auch mal Nationalspieler. Ne? Und Matthias, du bist ja durchaus affin, was die deutsche Nationalmannschaft angeht. Ich glaube, oder ich weiß, dass es in deiner Bildserie oder in deinen Bildern, die wir jetzt gleich besprechen, auch um die deutsche Nationalmannschaft geht. Du hast uns ein Bild mitgebracht. Wir wollen was machen. Soll ich meinen ersten Eindruck mal schildern? Das, was ich darauf sehe? So machen wir es ja eigentlich, ne? Ist das okay für euch?
Leg los.
Cool. Tatsächlich, wenn ihr jetzt David sehen würdet, der hat das Bild schon so ein bisschen nachgemacht. Der hat nämlich einen Daumen nach oben gegeben. Hat auch so ein bisschen, hat ein bisschen anders geguckt als das Kind, was man auf dem Bild sieht. Es geht um ein Kind, welches offensichtlich südamerikanischen Ursprungs sein könnte. Und es hebt einen Daumen nach oben. Es befindet sich hinter einer Fensterscheibe, die halb geöffnet ist. Das könnte irgendwie ja Straßenbahn oder öffentliche Verkehrsmittel sein zum Beispiel. Der Frame ist so gesetzt, dass man halt nicht genau sieht, wozu es gehört. Es ist ziemlich eng geschnitten. Es ist ein Porträt. Die Augen sind ganz klar. Das eine Auge ist hinter der Scheibe, das andere neben der Scheibe, also an der Öffnung. Und das Kind guckt so ein bisschen... Da gibt's so ein Wort für, wo ich mich immer verspreche, so ein bisschen paralysiert. So ein bisschen, oder fasziniert. Gebannt auf irgendetwas. Auf jeden Fall, erzählt es eine Story, das steht mal fest. Da ist eine Spiegelung auch noch in der Scheibe drin. Ich finde so, wie cool das Bild, weil ich ja auch Menschenfotografie auch in fernen Ländern mag. So viel erstmal dazu.
Ja, ich finde es auch total ein richtig, richtig schönes Foto, was man sich auf jeden Fall an die Wand hängen sollte, wenn man es gemacht hat. Ja, also du hast es sehr schön beschrieben. Was ich noch ergänzen würde, ist, ich finde es total faszinierend, weil dieser Junge hat enorm weiche Gesichtszüge, sehr gepflegte Augenbrauen. Also es ist einfach ein sehr, sehr, sehr hübscher kleiner Junge. Ich finde es total faszinierend. Ich habe sehr rangezoomt. Ich kann es leider nicht erkennen, was sich in seinen Augen widerspiegelt. Das wüsste ich gerne. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal versucht, irgendwie herauszufinden. Und ich finde die Farben, also den Edit, den Matthias da draufgelegt hat, finde ich total schön, weil der genau irgendwie in die brasilianische Stimmung passt, die ich empfinde, wenn ich an Brasilien denke. Die Scheibe verläuft von oben nach unten so ein Drittel in so einem hellen Blau. Das könnte theoretisch das Meer sein, was sich da widerspiegelt. Darunter geht es dann an dem Kopf von dem Kind links in so einem grau-braunen Ton vorbei, was so ein bisschen die Erde, der Wald da und die Sachen sein könnten. Ich finde den Anschnitt ganz cool, weil das so eine gewisse Dynamik hat. Also die Gummierung der Scheibe ist so in so einem J-Form, was das Ganze dann so einframet. Also ein sehr, sehr schönes Bild. Ich finde, was mich auch immer so ein bisschen bewegt in diesem Bild, ist so diese... ich finde, es ist wie beschreibe ich das denn? Eine Kluft zwischen Daumen hoch, was ja steht für alles ist okay, aber der Gesichtsausdruck, der sagt mir das nicht so. Also ich finde, es bringt mich so ein bisschen zum Nachdenken, dieses Bild, muss ich sagen. Und ich würde gerne mal wissen jetzt, Matthias, erzähl mal, was ist das für ein Junge? Ist das random oder was war das für eine Situation?
Erstmal finde ich total spannend, was ihr über das Foto jetzt alles gesagt habt. Und wenn ich mir nur die Hälfte der Gedanken damals gemacht hätte, wie ihr euch jetzt beim Beschreiben dieses Fotos, da wäre mir wahrscheinlich schon sehr geholfen gewesen. Also das Foto ist 2014 entstanden. Damals habe ich schon ein wenig fotografiert, aber ich habe mir ganz oft jetzt so in den letzten Monaten gedacht, wenn ich auch so alte Bilder durchgeschaut habe, so, boah, wenn ich jetzt mit dem, was ich jetzt heute so, wie ich mich mit Fotografie beschäftige und mit der Ausrüstung, die ich heute habe, würde ich gerne nochmal in die Zeit zurückreisen zu damals. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Der Olli hat es vorhin schon gesagt, Fußball-Weltmeisterschaft 2014. Ich war viele Wochen da unten für die Ruhrnachrichten, Dortmunder Tageszeitung, für die ich damals gearbeitet habe, und habe eben über die Fußball-Weltmeisterschaft berichtet, war in der Nähe des berühmten Campo Bahia stationiert, da wo die deutsche Fußballnationalmannschaft logiert hat während der WM. Und da ist auch dieses Foto entstanden, beziehungsweise an dem Bootssteg, von wo die Fähre über diese kleine Bucht gefahren ist. Da mussten wir also jeden Tag drüber. Und da haben wir also jeden Tag sehr viel Zeit verbracht und haben gewartet. Und mit uns haben natürlich auch noch die Einheimischen dort gewartet. Für die gab es ja auch keine andere Möglichkeit, darüber zu fahren. Und ich habe dann, weil ich da nicht arbeiten konnte zu der Zeit, dann immer meine Kamera genommen und bin da ein bisschen rumgelaufen. Und da habe ich dann diesen kleinen Jungen entdeckt, der saß oder sitzt in einem Bus da auf dem Foto, wartet im Grunde genauso wie ich in dem Moment auf die Fähre, die dann, ja, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube so jede Stunde ungefähr kam. Und Ja, ich schaue mir das Foto heute immer noch total gerne an, ärgere mich ein bisschen. Ich habe das damals irgendwie komisch bearbeitet. Ich habe also da nur noch ganz, ganz niedrige Auflösungen von wenige 100 KB, nicht mal 1 MB irgendwie teilweise pro Bild. Das betrifft jetzt nicht nur das, sondern alle Fotos, die damals entstanden sind. Was mich heute echt traurig macht, weil ich habe die mit einer Nikon D90 damals gemacht, mit dem Kit-Objektiv, also echt auch eine Ausrüstung, die ja sehr anfängerhaft war, sag ich mal, und bin trotzdem auf einige Fotos, die da entstanden sind, total stolz, was aber, glaube ich, auch natürlich daran liegt, dass ich damit irgendwie Verbindungen, persönliche Erlebnisse verbinde. Also das war eine grandiose Zeit damals. Ich glaube, wenn ich Fußballprofi wäre und hätte dieses Turnier mitgemacht, hätte ich danach, egal wie alt ich gewesen wäre, hätte ich meine Karriere beendet, weil ich das Gefühl gehabt hätte, besser kann es nicht werden als diese Woche, diese Wochen in Brasilien. Und ja, die Fotos schaue ich mir wirklich alle paar Wochen, alle paar Monate nochmal an, um mich so ein bisschen an diese Zeit zurückzuerinnern, weil mich dieses Land damals wirklich fasziniert hat, mich die Leute damals fasziniert haben. Und der kleine Junge hängt tatsächlich bei mir im Arbeitszimmer und erinnert mich immer daran. Und deshalb habe ich das Bild mal hier als erstes dieser Serie mitgebracht, weil das für mich so ja eins der drei, vier Bilder aus dieser Zeit sind, die mich tatsächlich noch bis heute begleiten.
Ja, ich finde, das hat einen hohen emotionalen Wert, das Bild. David, du hast es super cool beschrieben mit dieser Diskrepanz zwischen Daumen hoch und dem Gesichtsausdruck. Matthias, vielen Dank, dass du uns jetzt auch so diese ganzen Rahmeninformationen gegeben hast. Ist natürlich immer super spannend, in welchem Zusammenhang das Bild gemacht wurde. WM 2014 ist ja einfach nur krass. Würde ich auch gerne gleich nochmal wissen, wo du denn da überhaupt so alles dabei warst, bei welchen Spielen. Vielleicht kannst du uns da gleich nochmal ein bisschen was zu erzählen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass unsere Hörer das gerne wissen würden oder erfahren würden. Was ich halt bei solchen Bildern auch immer spannend finde, ich denke dann ganz oft darüber nach, ich meine, das ist jetzt so 7 Jahre her oder so, ne? Was macht dieser Junge wohl heute? Weil die Leben gehen ja weiter. Wir werden alle irgendwie älter, wir sammeln Erfahrungen, wir werden sozialisiert und so weiter. Wir gehen Beziehungen ein, Beziehungen gehen wieder auseinander. Und was hat dieser Junge wohl in der Zwischenzeit alles erlebt? Und mich toucht sowas extrem. Und ich fotografiere ja viele Menschen auf meinen Reisen. Und eine sehr gute Freundin von mir meinte mal oder wollte mal so ein Buch, auch irgendwie so ein fiktives Buch darüber schreiben, wie ein Fotograf, und ich glaube, sie hatte so ein bisschen mich auch vor Augen, halt Menschen in der Welt fotografiert und dann irgendwann versucht, diese Menschen wiederzutreffen. Und ja, mich berührt das sehr, und ich habe auch schon überlegt, wenn dieser ganze Corona-Bullshit, sorry, wenn ich das immer so nenne, aber das ist so das einzige Wort, was mir dazu einfällt, vorbei ist, dass ich wirklich mal zum Beispiel nach Madrid wieder reise. Da habe ich mal jemanden fotografiert. Das war so ein Auftakt zu so einer Fotoserie. Das Foto ist eins meiner Lieblingsfotos. Einfach nur ein Porträt. Und den mal suche mit einem Bild. Weil die sind ja noch vielleicht da. Oder vielleicht kann mir jemand sagen, wo der jetzt ist oder was der jetzt macht oder so. Ich finde das total cool, so also Spurensuche zu betreiben.
Leute anhand von Bildern in irgendwelchen Ländern zu suchen. Das schaffst du ja auch, sie zu finden auf jeden Fall, ne?
Warum?
Ich erinnere da an unsere, an deine Thailand-Geschichte.
Ach so, ja. Ja, oder, ja, genau, wobei das ja sehr eng zeitlich getaktet war, so, ne? Also in der Zwischenzeit ist zwar ein bisschen was passiert, aber der Busfahrer ist jetzt nicht signifikant älter geworden.
Aber ich weiß, was du meinst, also total spannend, vielleicht auch. Ja, klingt für mich jetzt tatsächlich irgendwie ein bisschen melodramatisch, weil, also ich hätte Angst, zu viel Traurigkeit zu erfahren.
Ja, aber muss es ja gar nicht. Es kann ja auch total, der kann ja vielleicht auch geheiratet haben mittlerweile, ne? Oder einen Schulabschluss gemacht haben oder so, ne? Also das ist ja total offen, wie ein offenes Buch einfach. Aber ich weiß auch, was du meinst, David. Oft assoziiert man ja auch solche Erlebnisse damit. Ich muss auch gerade an so einen Film denken. Ich habe den Titel vergessen. Da geht's auch so ein bisschen darum, dass irgendwie so jemand die Erde rettet und auf einen anderen Planeten und die Zeit vergeht viel schneller und seine Kinder versuchen sich dann zu ihm zu schalten und das passiert super viel und er kommt dann irgendwann wieder und seine Tochter ist schon ganz alt und er immer noch im gleichen Alter. Wir können das mal in die Shownotes packen, welcher Film das ist.
Interstellar, so, halt sehr, von Christopher Nolan.
Ja, genau, richtig. Und ich fand das so dramatisch, wie sein Sohn dann halt irgendwie total euphorisch berichtet, ich habe jemanden kennengelernt und ey, so, ich bin so glücklich, Papa, und wenn du das sehen könntest, vielleicht siehst du das. Und dann kurz danach, weil seine Zeit halt viel schneller läuft, ja, wir haben uns getrennt und irgendwie ist alles scheiße. Und so, das sind so die Wellen, die das Leben so mit sich bringt. Sorry, wenn das jetzt gerade hier so ein bisschen ausufert.
Nein, ist ja so. Es ist auch so. Und ich finde den Gedanken total schön. Also vor allem, wenn man da so optimistisch reingeht. Und das sollte man ja auch. So bist du ja auch und so sind wir eigentlich ja auch. Insofern finde ich diesen Gedanken sehr, sehr schön, Leute wiederzufinden, die man irgendwann mal fotografiert hat und zu denen man vielleicht dann auch eine sehr kurze, minimale Connection hatte, einen kurzen Teil seines Lebens mit denen teilen durfte, wissentlich oder nicht wissentlich.
Ja, und ich glaube, das Foto von dem kleinen Jungen funktioniert auch deshalb für mich so gut als Erinnerung, weil das, was Olli und was auch du, David, zu dem Gesichtsausdruck dieses Jungen gesagt habt und der Geste, das ist auch letztlich das, was ich aus Brasilien mitgenommen habe, dieser Zwiespalt. Auf der einen Seite total lebensbejahende, fröhliche Menschen, auf der anderen Seite aber auch krasse Armut, einfach ganz andere Lebensverhältnisse, als wir sie hier kennen. Und es war damals natürlich dann schon ein bisschen skurril, wenn dann ja so ein Trupp Deutscher und ich glaube die Schweizer waren noch bei uns in der Gegend, ich glaube noch eine dritte Mannschaft, dann in diese Welt da einfällt, die sonst eigentlich relativ wenig, sage ich mal, mit Touristen besiedelt ist, zumindest nicht in der Masse. Und da wirst du natürlich auch ein bisschen nicht komisch angeschaut, sondern interessiert angeschaut, weil es einfach nicht alltäglich ist. Das heißt, beide Seiten gehen im Grunde mit so einer offenen Neugier aneinander heran. Und ich fand das damals total schön. Ich habe auch im Vorfeld immer Horrorgeschichten gehört, wie gefährlich es ist, in Brasilien rumzulaufen und dass man aufpassen muss, dass man seine Wertsachen nicht zeigt, dass man die Kamera immer schön versteckt und so. Und ich habe das während dieser Zeit, und da muss man dann immer sagen, okay, es ist WM, die werden auch darauf achten, dass da alles friedlich bleibt, dass da solche Geschichten keine Überhand nehmen. Ich habe das aber nie so empfunden, egal wo ich war, ob das jetzt da oben Porto Seguro war oder ob es in den großen Städten war, wo ich dann eben auch in den Wochen war. Das war für mich nie ein Thema. Vielleicht war ich naiv in dem Moment. Das einzige Mal, wo ich abgezockt wurde, das ist uns erst später aufgefallen und das war in einem Restaurant und das hat uns nicht wehgetan finanziell und war im Grunde ein lustiger Abend, der dann nochmal eine besondere Pointe bekommen hat. Da ging es um wenige Euro und der Typ, der Kellner damals, hat das auf so charmante Art und Weise gemacht, die uns dann eben erst irgendwie aufgefallen ist, als wir aus dem Laden raus waren, dass ich gedacht habe, hey, der hat es schon fast verdient mit der Masche.
Wie denn?
Ja, es ging, der Kollege, mit dem ich da war, ich trinke ja keinen Alkohol, aber der hat dann zum Essen irgendwie ein, zwei brasilianische Bier getrunken und der hatte so einen, der hat die Flaschen immer gebracht an den Tisch und hat dann eingegossen und hat dann immer gesagt, er wird die Flasche jetzt dann wieder zurückbringen, damit die kühl bleibt. Und er nimmt dann immer die gleiche Flasche und füllt auf. Und hatte dann aber immer so eine Art Thermoskanne um die Flasche drum. Das heißt, man sah nicht, wie viel da jetzt eigentlich noch drin ist. Und mein Kumpel dachte irgendwie, ja, ich habe ja jetzt drei Gläser Bier getrunken. Warum habe ich jetzt hier drei riesengroße Flaschen abgerechnet? Und er hat aber dadurch, dass man eben nicht sehen konnte, wie viel da drin ist, immer so getan, als wäre die Flasche dann leer gewesen. Und da ging es wirklich um Euros, ne? Aber das war witzig, wie der das gemacht hat. Und ja, wie gesagt, das war das Einzige, wo ich mich ein bisschen betuppt gefühlt habe.
Ja, und also indem du sagst betuppt, merkt man ja schon, dass es dann auch eher so eine Kleinigkeit ist. Und vielleicht konnte der dann meinetwegen seiner Familie dadurch irgendwie was Schönes kaufen. Ich weiß es nicht, ne? Es tut uns an der Stelle nicht weh und irgendwie ist es fast eine Anekdote.
Total, absolut. Und nochmal, das war eine unvergessene Zeit. Ich habe euch noch ein paar Fotos mitgeschickt.
Ich würde eigentlich ganz gerne noch mal einhaken.
Ja, hake ein, komm.
Und zwar hast du gerade von so einer gewissen Naivität gesprochen, mit der du an die Situation herangegangen bist. Und ich glaube, die ist teilweise auch, die würde ich sehr positiv belegt sehen. Also ich gehe auch gern eher naiv auf Reisen und informiere mich auch gar nicht zu sehr darüber, was andere Leute behaupten, wie gefährlich es irgendwo sei. Wenn ich vor Ort bin, dann spreche ich natürlich mit den Locals, was sind so eher No-Go-Areas, was sind Geflogenheiten, an die man sich halten sollte. Generell sollten wir immer mit Respekt vor Kulturen halt in andere Länder kommen, auch in andere Städte generell natürlich, ist ja klar. Und wenn man das beherzigt, ich meine, ich war 5 Wochen in Kolumbien, ich hatte immer meine Sony A7 III offen dabei und ich hatte nicht eine Situation, wo es irgendwie gefährlich wurde, zumindest für mich gefühlt. Es hat nie jemand versucht, mir die wegzunehmen. Klar wurde man vielleicht auch manchmal beäugt, keine Frage, aber das passiert einem ja in, wahrscheinlich sogar bei dir auf dem Acker, wenn man irgendwie...
Aber aus anderen Gründen.
Ja, jedenfalls möchte ich sagen, dass man sich nicht unbedingt einreden lassen sollte, dass es irgendwo sehr gefährlich ist und dass man da auf keinen Fall hinreisen kann. Am Ende des Tages sind das alles Menschen, die da sind. Und das darf man nie vergessen. Klar sind es bestimmt auch welche, die auch hin und wieder in Notsituationen sind oder die vielleicht auch irgendwie einen anderen Hintergrund haben als einer selber. Aber irgendwo kann man mit jedem auch ein Stück weit klarkommen. Und wenn es dann wirklich mal kriminell werden sollte, okay, dann muss man vielleicht auch sagen, okay, dann ist das jetzt mein Geld und lass uns bitte so auseinandergehen. Aber ich habe noch nie so eine schlechte Erfahrung gesammelt, die immer so als Horrorszenario verkauft wird. Insofern eigentlich cool.
Ja, absolut. Und bevor wir jetzt noch über die anderen sehr, sehr, sehr tollen Fotos sprechen, Matthias, was spiegelt sich in seinen Augen? Also, was sieht er?
Eigentlich kann er da nur mich sehen in dem Moment, ehrlich gesagt. Und ich glaube auch zum Beispiel, dass links, das könnte fast meine Hose sein, die sich da in der Scheibe spiegelt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Weil wie gesagt, so viel Gedanken habe ich mir damals bei dem Bild gar nicht gemacht, wie ihr euch die jetzt gemacht habt. Aber wenn ich jetzt so mal in Gedanken mir überlege, was auf der anderen Seite der Straße gewesen ist, sprich in welche Richtung der da hinter mir guckt, das Meer ist es auf keinen Fall. Das müsste so ein kleiner Kiosk gewesen sein, wo wir uns dann bei der Wartezeit immer Getränke besorgt haben und leckere Kokosnüsse und sowas. Und das kann eigentlich nichts anderes sein. Also ich,
ja, spannend.
Weiß aber, ja, was du meinst, und deshalb ärgere ich mich auch so, dass ich so geringe Auflösung habe, weil das hat mich jetzt auch schon 3-4 Mal angefixt, da in die Augen rein zu zoomen, um zu erfahren, was das denn wirklich ist.
Erzähl mir noch mal ganz kurz, also du hattest die Nikon mit, aber die kann doch trotzdem höher fotografieren als das, was am Ende rausgekommen ist. Waren das dann einfach falsche Einstellungen, die du gewählt hattest?
Jetzt streuen noch Salz in die Wunden, David, ne?
Nein, mich interessiert... Mich interessiert es einfach.
Ja, mich interessiert... Also ich habe auch darüber nachgedacht. Ich habe auch meine alte Festplatte noch mal durchstöbert und geguckt, ob ich da vielleicht noch die Originale habe. Weil als ich meinen Online-Shop ins Leben gerufen habe, habe ich da auch ein paar Brasilien-Motive eingestellt, die aber auch okay sind von der Auflösung. Also die kann man guten Gewissens auf Leinwand ziehen, habe ich selbst getestet. Aber ich habe dann eben bei der Recherche dafür auch überlegt, mein Gott, ey, wie kann das denn passiert sein? Und die einzige Erklärung, die ich hatte, ist, ich habe mir die Bilder damals von der Kamera gezogen und habe die dann, ich glaube, damals in Photoshop bearbeitet, wirklich so ganz minimal, das, was mir damals der Fotograf der Zeitung, bei der ich gearbeitet habe, beigebracht hat. Shoutout an Dieter Menn, ist auch bei Instagram, folgt ihm mal. Und ich glaube, ich habe die dann in niedriger Auflösung abgespeichert, damit ich die überhaupt übers Internet wegbekommen habe. Und deshalb waren die, glaube ich, nur so klein. Das ist die einzige Möglichkeit, die mir einfällt, weil ich habe damals dann immer natürlich die Texte rübergekabelt. Wir haben auch immer versucht, dann so, ich weiß gar nicht mehr, wahrscheinlich über Skype oder sowas, so kleine Videogespräche aufzuzeichnen, was aufgrund der Zeitverschiebung dann recht witzig war, weil der Kollege in Unna damals, der das mit dem ich gemacht habe, Florian Gröger, der hat, glaube ich, immer um 3 Uhr nachts an seinem Laptop gesessen und hat die Gespräche mit mir aufgezeichnet. Und bei mir war gerade, ich weiß gar nicht, mitten am Tag irgendwas so. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel Zeitverschiebung es war, aber auf jeden Fall eine recht angenehme Zeit für mich. Und die Internetqualität bei uns da in der Ferienanlage, in der wir untergebracht waren, war ziemlich schlecht. Und das ist kann die einzige Erklärung dafür sein. Eine andere fällt mir nicht ein.
Warst du eigentlich beim Finale?
Ah, Olli, da kommt der Fußballfan in dir durch, ne?
Ja, ich muss das fragen. Ich meine, ich bin auch Host dieser Folge und ich muss irgendwie zusehen, dass wir gleich so ein bisschen weiterkommen. Aber warst du beim Finale?
Ja, ich war tatsächlich bei jedem Deutschlandspiel bei diesem Turnier. Hab kein anderes Spiel gesehen, aber die, ich glaube 7 waren es, deutschen Spiele, die habe ich alle verfolgt. Also auch das 7-1 gegen Brasilien, das ist in meinen Augen, also ich könnte jetzt, ohne Witz, ich könnte wahrscheinlich von dieser Weltmeisterschaft nicht nur eine Podcast-Folge bestreiten, sondern wenn wir uns einzelne Erlebnisse rauspicken, ist das wahrscheinlich noch Stoff für 3-4 Folgen mehr.
Ich bitte drum.
Eine, die ich total krass fand, das war damals das Spiel gegen die USA. Da hätten wir direkt nach dem Spiel zurückfliegen sollen. Damals Jogi Löw gegen Jürgen Klinsmann. Wurde zum Teil zum Randaspekt für uns, weil der Himmel seine Pforten geöffnet hat und diese ganze Stadt auf einmal unter Wasser stand. Und es einfach nichts mehr ging. Also das Wasser stand einen halben Meter hoch in der Straße und wir sind dann, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, ich glaube, wir saßen dann schon im Bus und sind dann irgendwie, irgendwann war klar, okay, wir verpassen unseren Rückflug, der uns in unser Camp zurückbringen sollte. Was machen wir denn jetzt? Ja, komm, da sagte der Reiseleiter damals, ich habe euch ein Hotelzimmer besorgt, da könnt ihr dann zumindest die nächsten Stunden verbringen. Dann waren wir tatsächlich in dem Mannschaftshotel der Nationalmannschaft untergebracht. Teilweise waren die Zimmer auch, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Ich habe dann noch Papa Sokratis vom BVB getroffen, der damals mit Griechenland auch bei der WM war und witzigerweise im gleichen Hotel untergebracht war. Und dann war der Regen, war dann irgendwann, hatte der aufgehört, es trocknete relativ zügig und wir hatten einen herrlichen Strandtag. Da sind auch einige der Fotos entstanden, die ich euch geschickt habe. Dann ging es zurück und das Halbfinale 7-1 gegen Brasilien, auch ein krasser Tag, wirklich magisch. Also wenn ihr Bock habt, erzähle ich da ein andermal drüber, weil ich würde da gerne ausführlicher werden. Aber Olli, um deine Frage nochmal zu beantworten, ja, ich war beim Finale und
Hattest du damals lange Haare und eine Leica?
Nee. Aber der Kollege Paul Ripke war natürlich damals da, hat ein tolles Buch gemacht, steht hier übrigens direkt neben mir.
Auch. Ja.
Ich kleiner Anfängerfotograf damals, heute nach wie vor würde ich mich als Anfänger bezeichnen, aber ein bisschen ambitionierter als damals, habe diese Bilder gesehen von Paul, die er beim Finale gemacht hat und die Geschichte drumherum kenne ich auch so ein bisschen, wie es dazu kam, dass er überhaupt diese Fotos gemacht hat. Habe ich mich gestern witzigerweise noch drüber unterhalten beim Training der Nationalmannschaft mit einem Kollegen drüber und dieses Buch gehört halt für mich auch dazu und das inspiriert mich auch bis heute, muss ich sagen, die Art und Weise, wie das damals festgehalten wurde.
Lass uns da mal eine Sonderfolge zu machen, bitte. Also, weil ich habe einfach Bock, das zu hören und ich bin mir sicher, unsere Hörer auch. Und alleine die Nummer mit Paul und ich wette, David, du hast auch super viel dazu noch beizutragen als extrem Fußball- und sportaffiner Mensch. Lass da mal eine Sonderfolge zu machen.
Ich bitte sehr darum.
Ja, gerne.
Ich meine, wir sind Weltmeister geworden. So. Es ist zwar schon ein bisschen her und da sind so coole Fotos auch von dir entstanden. Alleine die du uns geschickt hast, die sind mega cool. Mach da mal eine Ausstellung draus.
Ja, wie denn mit den 400 KB-Bildern?
dann ist das kriegen wir schon
hin. Streu noch Salz in seine Wunden, Olli.
Ja, genau. Aber ich finde, wenn wir das, vielleicht können wir auf das eine Foto noch kurz eingehen, weil da bin ich auch irgendwie happy drauf. Ich würde gerne den Typen, ich meine das mit dem Jungen, ich werde das auch mal bei uns posten, mit dem, ich glaube, es ist ein Junge, ich weiß es nicht genau, der da auf der Schulter seiner Mama schläft, während die am Strand entlanglaufen und diese Taube da im Hintergrund herfliegt. Das ist in Recife entstanden, also genau da, wo dieser Regenguss alles lahmgelegt hat. Ich weiß gar nicht, wie mir das gelungen ist, ehrlich gesagt. Totaler Glücksschuss. Und ich habe dann nachher, ich habe halt Serienbildaufnahme gemacht, weil ich die Mutter mit ihrem Kind schon so cool fand. Und guck dann mir, nachdem ich die Bilder gemacht habe, gucke ich die dann so durch und denke so, ey, diese Taube, das ist ja krass. Und ich liebe das Foto total. Ich würde gerne diesen Typen da hinten in Badehose irgendwie wegretuschieren, der stört so ein bisschen. Das Bild hängt unter dem Jungen, den wir gerade besprochen haben. Ist für mich auch irgendwie eine schöne Erinnerung, auch an diesen Tag und diese Zeit damals. Und heute habe ich ja selber Kinder, damals hatte ich noch keine und das toucht mich dann ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr, diese Kinder dazu.
Ich beschreibe das Bild einfach mal für all die das hören wollen und erst dann später sich anschauen wollen. Also eine Mutter im Vordergrund vom Rücken, man sieht in ihren Rücken und auf ihrer Schulter, auf ihrer linken Schulter schläft ein kleines Kind. Ich würde sagen, nicht älter als ein Jahr vielleicht, wahrscheinlich jünger. Vor links neben ihr läuft wahrscheinlich ihre Tochter in einem roten Mini-Kleidchen Und das ist am Strand. Im Hintergrund sieht man die durchaus aufgewühlten Wellen. Also das zeigt so noch das Wetter, was da war am Tag zuvor. Und in der Mitte, sehr unscharf, ich schätze mal so 10, 15 Meter entfernt, näher am Wasser, läuft so ein Typ mit tätowiertem Arm und einem Tattoo auf dem Rücken in schwarzer Badehose. Und über dem Kopf des Mädels und dem tätowierten Typen fliegt, und das ist wirklich die Frage, ist das eine Taube oder ist das eine Möwe? Weil als ich das Bild zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, es ist ein Stockfoto. So, okay, jemand sucht Friedenstaube Brasilien oder sowas. Dann habe ich gedacht, das kann ja nicht sein, da muss ja eine Möwe sein. Aber ich habe auch reingezoomt und ich würde auch eher fast schon Taube tippen, aber ich bin mir nicht sicher. Und dieses Bild hat so viele Elemente, ich weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll und was man am interessantesten finden soll. Und logischerweise auch als Papa komme ich immer wieder zurück auf das schlafende Kind auf der Schulter, weil es einfach so peaceful und so voller Vertrauen ist. Aber dieses Bild ist einfach echt so auf so ganz viel, es hat so viele Ebenen und man weiß gar nicht genau, welche man zuerst wahrnehmen soll.
Ja, total. Das würde, also auf Neudeutsch oder könnte man das ja auch irgendwie als Wimmelbild beschreiben. Weil da einfach so viel drauf passiert, ne? Und mich machen diese Bilder alle emotional, weil da ist ein Ozean, das ist offensichtlich ein fernes Land und andere Menschen und Kulturen. Ich habe einfach wieder Bock zu verreisen. Es geht jetzt ein bisschen weiter mit meinem Input, wenn das für euch okay ist, Jungs, oder habt ihr noch was zu ergänzen? Wir gehen jetzt nämlich zurück nach Deutschland. Und zwar mit dem Fotografenkollektiv German Roamers. Das ist, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ein Fotografenkollektiv, wo sich mehrere deutsche Fotografen zusammengetan haben. Der ein oder andere von euch wird es sicherlich kennen. Unter dem Namen German Roamers betreiben sie unter anderem einen Instagram-Account, wo sie ja Landschaftsbilder und Videos aus Deutschland posten. Und ja, wenn man da so durchscrollt durch diesen Instagram-Account, da fällt einem auf, dass sie alle erstmal echt episch sind. Ne? Also alle durch ganz besondere Perspektiven, Lichtsituationen, Settings gekennzeichnet. Sie sind teilweise urban, teilweise sind sie absolut Landscape. Ich sehe was aus Berlin, ich sehe einfach nur Wald, ich sehe Grotten, ich sehe Vögel, Kirchtürme, Gassen und das ist einfach der Wahnsinn. Das ist ja für mich auch Storytelling, weil auch immer mal wieder Leben auf den Bildern zu sehen ist. Sei es Menschen, die irgendwie reduziert irgendwo an einem bestimmten Punkt dieser Bilder stehen, sei es ein Ruderboot mit jemandem, der wegrudert, seien es Tiere in irgendeiner Form, eine Lokomotive sehe ich hier, ich sehe einen Wal und Leute, gebt euch das mal, das ist total krass, ich bin ein ganz großer Fan, ich habe ein bisschen was mit Lennart Pagel zu tun, den ich auch wirklich nochmal als herausragend so sehe, weil er echt in der Lage ist, so großartige, verschiedene Perspektiven von Dingen auch einzufangen. Die Seite lohnt sich auch total und ich würde, bevor ich es gerne gleich mit euch dann halt auch nochmal so ein bisschen weiter differenziere, auch noch einmal, es gibt so ein Bildband von Dumont, heißt es, glaube ich, da steht, die German Roamers sind ein Zusammenschluss aus 14 Fotografen, die Kernidee der Gruppe, das Potenzial der besten deutschen Outdoor-Fotografen auf Instagram bündeln, auf die atemberaubende Natur Deutschlands aufmerksam machen, einen Ort für Inspiration, Austausch und Community schaffen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das so lese, ist Musik in meinen Ohren. Austausch, Inspiration, Community und Deutschland ist halt ein verdammt schönes Land. Sehr facettenreich und das ist gerade zur heutigen Zeit natürlich nochmal umso relevanter, weil ganz viele ja auch in den letzten Monaten viel Urlaub auch in Deutschland gemacht haben, sei es im hohen Norden, sei es im Süden, sei es in Bielefeld. Bielefeld fehlt mir so ein bisschen bei den German Roamers noch, aber Spaß beiseite, das ist ziemlich cool, was sie da machen und das geht ziemlich voran da und die haben auch eine heftige Reichweite, einfach mit fast einer 500.000 Followern und dann nochmal die anderen Accounts. Ich finde das klasse und Deutschland ist auf jeden Fall ein sehr bereisenswertes Land.
Ja, du hast sehr viel gesagt und dem ist fast eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. An der Stelle hast du sehr schön um- und beschrieben. Ich würde German Roamers einmal kurz noch übersetzen. Das sind ja Deutschlandwanderer sozusagen. Und du hast ja Storytelling angesprochen. Der ganze Account ist im Prinzip ein Storytelling. Also im Prinzip ist die Botschaft so, Leute, ihr müsst nicht weit reisen, um geile Orte zu sehen, um tolle Landschaften zu haben, um geile Fotos zu machen. Da müsst ihr nicht unbedingt immer zu, dem Bergsee in Italien fahren oder in die Wüste von Nevada, sondern wir haben auch geile Sachen hier, hier in diesem Land. Und das finde ich einfach einen total schönen Ansatz, denn das stimmt einfach, ne? Also man muss nicht weit reisen, um tolle Landschaften zu sehen. Man kann nach Frontenberg fahren, um tolle Bäume zu fotografieren. Man kann nach Bielefeld fahren und fühlt sich fast wie in New York. Und auch Bochum ist sexy so. Also das ist schon einfach eine sehr coole Geschichte, die in einem Gesamtaccount erzählen. Ich habe mir auch ein bisschen was noch durchgelesen, fand ich ganz interessant. Die haben keine einzige Fotografin leider am Start, sagen aber auch bewusst, das ist reiner Zufall, weil es sich einfach bislang nicht ergeben hat. Ich finde diesen Kollektivgedanken einfach super spannend und super toll, weil der Output, den die generieren und das, was sie dann am Ende über diesen German Roamers Kanal zeigen, ist einfach wirklich pure Inspiration und total, total wunderbar, weil eben auch unique.
Absolut, ich kann da nichts zufügen, außer dass ich froh bin, dass wir mal drüber gesprochen haben, weil ich bin da noch nicht so tief reingetaucht, ehrlich gesagt, in den Account. Ich folge dem auch und bin immer wieder total begeistert von den Fotos und hatte aber irgendwie gedacht, das können doch nicht nur eine Handvoll Leute sein. 14 hast du jetzt gesagt, glaube ich, sind es.
Ja.
Weil das einfach so dermaßen starker Content ist und ich dann dachte, das müssen Tausende sein, die da irgendwie, wo sie sich das Beste rauspicken und kann man, glaube ich, nicht hoch genug werten, was die da machen, was die da leisten, was die raushauen. Und ich schaue mir das total, also jetzt in den letzten Tagen oder Wochen habe ich mir das sehr gerne angeschaut, weil die auch unheimlich coole Luftbilder haben und ich dann immer schaue, wie kann ich möglicherweise meine Drohne mal einsetzen. Und das ist aber wirklich nur ja ein absoluter Teilaspekt und eine Teilfacette von den Aufnahmen, die da haben. Also das ist so vielfältig und immer auf so einem absolut hohen Niveau. Echt beeindruckend. Vielen Dank, dass du uns die hier mit reingebracht hast, Olli.
Ja, voll gerne.
Ey, ganz kurz, Matthias, ne? Gibt es ein Update zu deiner Drohne?
Die guckt mich immer noch traurig an. Ich habe den Schein habe ich ausgedruckt, aber ich habe sie nicht weggeschickt und ärgere mich jetzt im Rückblick ein bisschen darüber, weil die letzten zwei Wochen bin ich nicht geflogen, weil ich nicht dazu gekommen bin. Und das wäre eigentlich dann, ja, hätte ich es einfach mal in der Zeit weggeschickt, dann hätte ich jetzt wieder eine schöne reparierte Drohne. So habe ich jetzt noch eine kleine hässliche oder man könnte auch sagen eine kleine Drohne mit Charakter und sie tut's ja auch noch.
Jetzt nochmal zurück zu den German Roamers. Ich finde es auch faszinierend, dass das in Anführungsstrichen nur 14 Leute sind. Aber wenn natürlich 14 sehr hochtalentierte, motivierte Leute da am Start sind, die das auch hauptberuflich machen und die nur am Reisen sind und am Content erstellen, dann kannst du natürlich eine Menge reißen, ne? Und der Vorteil von so einem relativ exklusiven Kreis, wie ich es jetzt mal nennen würde, ist natürlich, dass du dich auf eine Bildsprache wirklich einigen kannst. Dass es dann nicht zu sehr ausreißt, was Bildsprache angeht. Klar ist irgendwie jedes Bild anders, aber irgendwo merkt man ja schon, dass da so ein roter Faden drin ist, dass es irgendwie alles relativ episch. Das Licht ist immer spannend. Es hat viele Linien auch drin und es ist immer was ganz Besonderes so, ne? Und ich glaube, das kann man sich schon zunutze machen, dass man ein etwas kleinerer Kreis ist, um da auch noch mehr in eine Richtung irgendwie zu arbeiten. Also ich finde es richtig cool und das sind halt auch so Bilder, das hatte ich auch neulich noch zu einem Kumpel gesagt. Ich gucke mir die an und es tut einfach gut. So, das ist so ein bisschen Balsam für die Seele und es beruhigt mich auch so ein bisschen, weil ich bin ja jemand, wie ihr wisst, der auch von Fernweh getrieben ist und ich kann es eigentlich kaum erwarten, auch meine Freunde im Ausland wieder zu besuchen. Das macht mich wirklich sehr emotional, deswegen hat mich auch gerade deine Geschichte gerade sehr berührt, Matthias. Hat man vielleicht gemerkt. Und aber wenn ich das sehe, dann merke ich, okay, ich kann ja auch in Deutschland, je nachdem, was da jetzt gerade coronatechnisch möglich ist, da würde ich jetzt ungern ins Detail gehen, weil das ja irgendwie auch sich täglich ändert, aber da geht auch voll viel und manchmal ist man ja einfach befangen, was so sein eigenes angeht, ne? So, man will immer ins Ausland und dabei vergisst man manchmal, was man vor der Haustür hat. Zum Beispiel haben wir hier um die Ecke die sogenannten Externsteine. Ich weiß nicht, Jungs, kennt ihr die?
Ja.
Schon mal gehört?
Ja.
Und da könnten wir ja zum Beispiel, wenn wir uns mal treffen, auch mal einen Ausflug hinmachen. Weil so Kombination aus People-Fotografie und so eine tolle Landschaft, das sieht halt aus wie Irland oder so, ne? Oder wie Schottland. Und das sieht man halt manchmal gar nicht. Und das ist schade. Und dafür kann dieser Account total gut sensibilisieren, weil das, da, ich glaube, die extern Steine sind da teilweise auch dabei. Und wenn du die mit einer Drohne und dann von vorne, von hinten und dann vielleicht nochmal so einen bestimmten Ausschnitt noch und irgendwie Details noch, dann kannst du eine mega geile Bildserie daraus kreieren.
Ja, ich finde, das hast du sehr schön gesagt, dass dann, da sind wir dann wieder beim Punkt Inspiration und beim Punkt rausgehen und beim Punkt machen. Man muss nicht in die Ferne schweifen, wenn man irgendwie geile Landschaftsfotos machen möchte. Also einfach rausgehen, die Augen offen halten, auch mal umdrehen, in den Rückspiegel gucken. David hat es vorgemacht bei seiner allerersten Geschichte, die er hier erzählt hat, vom Kemnader See, glaube ich, damals, wo er einfach einen U-Turn gemacht hat. Es gibt, also gerade in der Ecke, wo wir wohnen, also jetzt Ruhrgebiet und Bielefeld zähle ich jetzt mal noch so, ist zwar nicht Ruhrgebiet, aber ist erreichbar, sage ich mal, mit dem Auto kann man da gut hinfahren. Wir haben hier so viel in der Umgebung, an vielfältigen Möglichkeiten. Wir können Street fotografieren in der Stadt, wir können Industrie fotografieren, wir können aber auch raus ins Grüne. Das ist eigentlich ein Paradies, wenn man Fotos machen möchte. Und ich versuche das auch, oder ich nutze das auch, glaube ich, bislang nicht ansatzweise aus, was wir hier für Möglichkeiten haben, habe mir das aber für den Frühling und den Sommer fest vorgenommen.
Ja, super. Und ich finde, da müssen wir auch nochmal, wir haben, glaube ich, vorletzte Folge irgendwie auch mal über Insta-Repeat gesprochen, über immer wieder dieselben Orte, immer wieder auch dieselben Einstellungen, Perspektiven, Blickwinkel. Wir haben hier auch die Möglichkeit, in noch einem nicht so Instagrammable Bereich Fotos zu machen und uns selber geile Perspektiven zu erarbeiten, sie festzustellen und sie zu zeigen, sie zu präsentieren. Also wir sind nicht hier der Lago Maggiore, aber wir sind der Kemnader See. So. Und das ist auch geil. Ja, ist doch so. Und deshalb, also hier gibt's einfach viel zu entdecken und ehrlich gesagt, bei euch da draußen, egal ob ihr jetzt in Ahaus sitzt oder in, keine Ahnung, Wanne-Eickel, geht raus und versucht mit offenen Augen in Frames, wie Olli immer so schön sagt, die Gegend aufzusaugen, mal stehen zu bleiben, mal in die Knie zu gehen, mal nach oben zu gucken und dann irgendwie neue Frames zu entdecken, neue Perspektiven zu entdecken und dann die Kamera draufhalten und schöne Fotos machen.
Ja, total. Also dem ist im Grunde nichts hinzuzufügen. Was ich mir noch gut vorstellen könnte, wir sind ja auch im Social Media aktiv und Social hat ja viel mit Sozial zu tun. Vielleicht können wir ja mal eine kleine Sammlung starten an möglichen Ausflugsorten oder Highlights so in eurer Umgebung. Ich weiß nicht, wo ihr uns überall hört, aber David, wir kriegen da doch bestimmt mal irgendwie so einen Fragesticker hin oder so oder eine Story, wo wir mal so eine Sammlung machen, die wir dann für alle zur Verfügung stellen, damit wir so ein kleines Kollektiv schaffen, wo man denn geile Fotos machen kann. Weil manchmal weiß man einfach gar nicht, dass es vor der eigenen Haustür mega cool ist.
Ja, voll gut. Super Idee. Schickt uns eure Bilder von euren Lieblingslocations, wo ihr gerade uns hört, wo ihr gerade irgendwie geile Fotos gemacht habt. Und ich baue für uns dann ein Guide. Instagram bietet es ja an. Wir haben von unserem ersten Gast, Joscha, einen Guide gemacht, in dem wir ihn einmal so porträtieren, seine Arbeit, was er so macht. Aber das geht natürlich auch mit Locations, ne? Wenn ihr uns die Fotos zuschickt oder uns taggt irgendwie, wir werden das finden und suchen und dann machen wir einen schönen Guide für all euch da draußen, die nach tollen Locations suchen wollen.
David wird das finden, da bin ich mir sicher. David ist so eine Spürnase, was Social Media angeht. Selten jemanden kennengelernt, der so ein Profi ist, Alter. Aber der auch so affin ist. Ich finde das richtig cool, David. Du bist auf jeden Fall im richtigen Beruf unterwegs und jetzt sehe ich dich gar nicht mehr, sondern nur deinen sexy Ellbogen.
Ja, das liegt daran, weil ich gerade eine Warnung von meinem Computer bekommen habe. Junge, du hast nur noch 1%.
Oh, okay. Ihr müsst wissen, David steht halt immer beim Aufnehmen. Matthias, wie gesagt, sitzt, der hat seine Pose eigentlich noch nicht eingenommen. Irgendwas ist heute los mit ihm. Normalerweise hat er seine Hände hinter seinem Hinterkopf verschränkt und sitzt da und genießt. Ja, da ist er wieder. Und David steht halt immer da und ist on fire. Ich glaube, ich sitze hier einfach normal.
ja, ich sitze den ganzen Tag so viel, ich muss ein bisschen stehen und ich fühle mich, ich bin auch ein Zappelfilip, weißt du, wenn ich jetzt sitzen würde mit euch, ich keine Ahnung, ich würde mich die ganze Zeit bewegen, ich war immer ein Zappelfilip und ich werde es wahrscheinlich immer bleiben. Mhm. Und so im Stehen kann ich halt einfach mal den Fuß bewegen und ihr merkt es nicht und ich bin dann zufrieden.
Du hast auf jeden Fall eine elegante Hüfte, einen guten Hüftschwung hast du, das steht mal fest.
Oh Mann.
So, wer ist eigentlich Host? Ach ja, ich mach das ja, ne? Ich würde an dieser Stelle gerne nochmal einen Shoutout an die German Romers raushauen. Nicht, dass sie es jetzt in irgendeiner Form nötig hätten, weil sie haben schon viel Beachtung. Aber ey, wir finden es geil, was ihr macht. Macht weiter so, wir sind Fans und schaut es euch an. Teilt es, sucht euch die Bilder raus, die ihr cool findet. Nehmt sie als Inspiration. Und ich kann auch echt nochmal sagen, das sind coole Jungs. Wie gesagt, ich kenn den Lennart ein bisschen und der ist auch so offen und freundlich und wissbegierig. Das sind wirklich Menschen, die sich dahinter verbergen und nicht irgendwie nur in Anführungsstrichen Influencer, die unnahbar sind. Das sind Leute, die Bock haben zu fotografieren. Mega. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Block dieser Folge. Dieser, wie ich finde, wieder richtig coolen Folge. Macht richtig Spaß mit euch, Jungs.
Ja, super.
Finde ich auch. Und ich finde auch, es wurde jetzt mal Zeit. Also mir kamen diese zwei Wochen zwischen der letzten und der jetzigen Folge total lang vor. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war jetzt auch wirklich heiß drauf zu machen, weil ich dachte, ey, was ist los? Das kann doch nicht sein. Wir müssen wieder ran.
Ja, 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 voll. wie nennen wir es nochmal immer, David, wie nennst du es immer? Recording Day, Game Day.
Game Day.
Ach so, du meinst den Nowitzki.
Ja, ja.
Guess what day it is? Guess what day it is?
Ich liebe diesen Clip, ne? Mach den nochmal in die Story. Wir dürfen es ja, ne?
Wir dürfen es.
ja, guess what day it is? It is Ruhrpott Day. David ist so ein richtiger Vollblut Ruhrpottler. David, du hast uns auch eine Bildserie wieder mitgebracht, wo ich auch direkt wieder deinen Bildstil so raussehe irgendwie. Das ist mega, was du uns da zur Verfügung stellst. Oder Matthias, fang du doch mal an.
Ich fange mal an. Und ich fange jetzt mal mit dem einen ersten Bild an, sage ich mal. Wir sprechen bestimmt gleich auch noch über die anderen. Aber das finde ich so krass, weil ich sehe das und ich weiß, wo es ist. Ich weiß zwar nicht 100% den Ort, aber ich weiß, es ist eine Zeche. Da steht also ein Typ im Zentrum des Bilds, von unten fotografiert, in so einer klassischen Bergmann-Kluft, wie man sie heute leider nicht mehr sieht, zumindest nicht mehr alltäglich, weil es gibt meines Wissens nach im Ruhrgebiet keine aktive Zeche mehr. Aber trotzdem kennt man, wenn man hier aufgewachsen ist, dieses Outfit. Man weiß sofort, was man damit verbindet. Es ist eine total spannende Perspektive. Ich habe gerade schon gesagt, von unten fotografiert. Und dadurch, dass es von unten fotografiert ist, sieht man den Hintergrund extrem gut. Da hängen, ich sag jetzt mal Wäschekörbe. Ich weiß leider nicht den Fachbegriff dafür. Den gibt's garantiert. Und ich werde jetzt vermutlich von dem einen oder anderen böse Briefe bekommen, wie ich das denn nicht wissen kann, wo ich doch in Essen groß geworden bin. Also, da hängen die Wäschekörbe der Bergmänner oben an der Decke. Man sieht links und rechts die Umkleidestellen. Es ist ein super Kontrast zwischen hell im unteren Bilddrittel und relativ dunkel im oberen Bereich, aufgebrochen durch so Leuchtröhren an diesen Bänken. Tolle Perspektive, ein toller Raum auch, wo das fotografiert ist. Und was ich auch total, was mich so reinzieht in das Bild, ist dieser Typ, dieser Bergmann. Der schaut nämlich so von oben auf mich runter. Man muss so ein bisschen reinzoomen, um zu sehen, dass die Augen überhaupt offen sind. Die sind so ein bisschen zu einem Schlitz, weil er natürlich auch von der Blickrichtung nach unten schaut. Und der wirkt halt riesengroß durch die Perspektive und fast so ein bisschen einschüchternd. Und mega cooles Bild. Wenn ich noch Platz hätte hier, ich würde es mir aufhängen, glaube ich.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist auf jeden Fall auch ein Bild für die Wand. Und es ist auch ein geiler Kontrast im Grunde zu dem Bild, das du mitgebracht hast, Matthias, weil es einfach mal irgendwie, es ist halt viel weitwinkliger fotografiert, es ist so eine komplett andere Szenerie, aber gleichzeitig ist es halt auch wirklich so ein Mensch, der was aussagt, aber ganz anders fotografiert. Da sieht man mal wieder, wie facettenreich die People-Fotografie ist. Was ich mega cool finde bei dem Bild, ja, mein Kumpel Akku-Sepp nennt sowas gerne Hero-Shot. Wenn du so von unten weitwinklig hochfotografierst, dann kannst du halt diesen Boah, ich will dieses Wort episch halt auch nicht überstrapazieren, aber es ist halt schon sowas Episches, sowas Gewaltiges, ne? Und es ist im Grunde, David, eine Ode an diesen Menschen oder an diesen Berufsstand, würde ich mal sagen. Man kann mit Bildern ja total viel aussagen. Zu dem, wofür du ja auch bekannt bist, David, so Linienführung ist ja voll deins. Du hast eine coole Symmetrie hergestellt. Mag ich voll gerne, dieser so ein geiles Framing. Der Himmel, nenne ich es mal, oben ist auch total spannend. Ich hätte halt gar nicht gewusst, dass das jetzt sowas wie Wäschekörbe wären. Ich finde es einfach nur interessant. Und es hat was von einem Film einfach. Es hat was Filmisches. Und in dem Moment, wo etwas filmisch wird, ist da ja auch eine Story dahinter. Es gibt doch diesen Film mit Tom Cruise. Der ist schon total alt. Da wird auch so geswiped. Wisst ihr zufällig, welchen ich meine? Nicht Blade Runner. Das hat so ein bisschen was von Blade Runner irgendwie. Das würde Vitali sagen. Bei dem ist immer ganz, ganz schnell etwas bei Blade Runner, wenn etwas futuristisch aussieht. Aber damals mit Tom Cruise, da hat er angefangen zu swipen und damals gab's das noch gar nicht. Wie hieß dieser Film nochmal? Wisst ihr das?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Ja, ich finde das Minority Report? Nee, aber sowas Ähnliches. Ich finde das mal raus. Aber auf jeden Fall geiles Bild. David, erzähl mal ein bisschen was dazu.
Ja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu sentimental werde. Vielleicht fange ich an mit der Tatsache, dass das der Kauenhimmel ist. Also Himmel war schon nicht ganz verkehrt und wir befinden uns hier in der Weißkaue, also in der Umkleidekabine sozusagen der Bergleute, wo die Alltagswäsche hängt und die wurde immer in Körben unter den Himmel gezogen. Es gibt dann noch die Schwarzkaue, da wurden dann die Arbeitsklamotten, also die Kluft, die dreckige Kluft unter den Himmel gezogen. Also Weißkaue, Schwarzkaue und dazwischen dann die Duschräume. Und das Bild ist eben in der Weißkaue entstanden und es war tatsächlich am allerletzten Tag der Zeche Prosper Haniel, die letzte Zeche in Bottrop, die fürs Ruhrgebiet aktiv war. Es war der allerletzte Tag, an dem Kohle gefördert wurde. Und ich durfte diesen Tag für WDR 2 als Insta-Storyteller begleiten und war dann morgens um, ich glaube, 3 Uhr zum ersten Schichtwechsel dort am Start. Es war sehr früh, wie die Zeit schon sagt, aber ich war so aufgeregt und so glücklich und ja, ich kann es überwältigt, glaube ich, war so auch das Gefühl, was ich dauernd hatte von diesem Moment dort. Ne? Ich war mit der wunderbaren Sabine Heinrich vor Ort und im ganzen Team von WDR 2, die haben also auch von dort live gesendet und ich habe das Ganze dort, den letzten Schichtwechsel für Instagram festgehalten und ja, an diesem Tag waren die Bergleute, die sind ja auch echte Typen so, die haben das gar nicht so richtig emotional wahrgenommen, auf jeden Fall nicht alle. Viele waren auch abgeklärt, aber hin und wieder kamen auch irgendwie so Leute da, die, wenn man mit denen gesprochen haben, da floss dann auch schon das ein oder andere Tränchen irgendwie und ja, es war halt wirklich ein gefühltes Ende von einem ganz wichtigen Zeitalter des Ruhrgebiets, Deutschlands und Europas. Und dieser Typ, ich habe ihn dann irgendwann gefragt, ob er nicht Bock hat, ob ich nicht ein, zwei Fotos mit ihm machen könnte. Und wir sind dann eben so ein bisschen durch die Zeche dort gelaufen, Schacht 2 war das, glaube ich, und haben ein paar Fotos gemacht. Ich werde noch ein paar andere Fotos bei Instagram posten, vielleicht einfach über die Tage mal verteilt, dass ihr da mal ein bisschen was sehen könnt. Und ja, ich habe das auch bewusst so gewählt, dieses Foto und auch diese Perspektive, weil es mir so wichtig war, diesen Menschen so darzustellen, wie ich das empfinde, nämlich als super wichtig. Hero Shot trifft es einfach sehr gut. Ne? Also ich wollte es bewusst so haben, dass er so ein bisschen so eine dominante Stellung einnimmt, so ein bisschen von oben runterguckend, gar nicht arrogant oder sowas, sondern einfach nur wichtig. Und ja, das war ein toller Tag, ein aber auch sehr trauriger Tag. Ich war froh, dass ich am nächsten Tag, das war Ende Dezember 2018, dass ich am nächsten Tag direkt in Urlaub gefahren bin, weil ich hatte schon einen ziemlichen Kloß im Hals auch den ganzen Tag, muss ich sagen.
Ja, und ich finde das ja so krass, sorry, ich weiß gar nicht, Olli, wie es dir geht, weil du ja keine Wurzeln hier im Ruhrgebiet hast, ob es dir auch so geht. Ich habe ja ein eher ambivalentes eine ambivalente Einstellung zu Kohle an sich. Also ich bin natürlich mit Blick auf den Planeten heilfroh, dass wir da rausgehen und Da kann es mir im Grunde auch nicht schnell genug gehen, dass wir andere Mittel und Wege finden, um Energie zu erzeugen. Und unter dem Aspekt ist Kohle natürlich eigentlich eine Katastrophe. Auf der anderen Seite ist es aber so viel, steckt das so viel in dieser Region, in der ich aufgewachsen bin. Die Brüder meiner Oma waren selber unter Tage lange Zeit lang. Die hatten noch richtig klassisch in Recklinghausen damals so einen Kohlenkeller, wo die Kohle noch alle paar Wochen mal angeliefert wurde und ja, wo man teilweise pechschwarz dann unten aus dem Raum wieder rauskam. Das gehört halt einfach dazu, landschaftlich, aber irgendwie auch oder vor allem auch ideell. Und ja, das dann nochmal hier zu sehen, ich kann da total verstehen, dass du sagst, dass du da ein Stück weit traurig warst damals, weil das schon, glaube ich, hier für die Region ein ziemlich einschneidendes Erlebnis war.
Ja, ich kann das auch voll verstehen. Ich bin auch jemand, der sich mit so etwas auch total gut identifizieren kann, da auch eine Empathie für die Menschen hat, weil ich mich ja auch an Dinge anknüpfe und auch reinfühle. Und deswegen kann ich euch super verstehen. Das ist richtig, ich komme nicht aus dem Ruhrgebiet. Aber David, du hast es auf jeden Fall geschafft, mit deinen Bildern da so eine Identifikation herzustellen. Er sieht auf jeden Fall nicht arrogant aus. Das wollte ich als erstes nochmal sagen, weil er ja auch die Arme so halt hängen hat. Würde er jetzt vielleicht versetzte Beine haben und so ein bisschen die Hüfte nach vorne und die Arme verschränkt und die Brust rausgeschwellt, dann wäre das vielleicht was anderes. Aber das ist ja bewusst nicht so. Er sieht unaufgeregt und so ein bisschen überlegen aus, so wie es beschreiben.
Souverän,
also, ja. Genau, souverän und ein bisschen über den Dingen stehend. Er hat es irgendwie im Griff so. Und das hast du super gemacht oder das habt ihr total gut hinbekommen, zu transportieren. Und ich möchte nochmal auf dieses Thema, ist heute irgendwie eine emotionale Folge, was du gerade angeschnitten hast, Matthias, mit dem, dass da so eine Generation auch zu Ende geht. Ich kann das voll verstehen. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es einfach so ein Stück weit auch die Evolution. Also es ist ambivalent, aber es bilden sich nun mal neue Generationen dann auch heraus und neue Energiegewinnungsmethoden. Darum wird sich dann auch ein Hype und eine Generation bilden. Und irgendwie ist es aber total schön, dass gerade durch solche Bilder und Fotos und Erinnerungen, dass dieser Kult auch immer erhalten bleibt. Der wird immer in unseren Herzen auch bleiben. Und ich find's total cool, dass da nicht nur Kohle gefördert wurde und Energie gewonnen wurde, sondern dass da einfach auch Menschen sich mit identifiziert haben, dass dort Schicksale geschehen sind. Da haben sich bestimmt auch Leute kennengelernt, die auf ewig befreundet sind und. Und ich kriege gerade eine Gänsehaut, weil egal, was so passiert, es sind immer Menschen mit am Werk und Menschen dabei und es werden Beziehungen geknüpft und das ist einfach so toll.
Also ich bin voll bei Matthias, muss ich sagen, was der Blick auf den Planeten angeht. Nichtsdestotrotz steht das Ruhrgebiet ja für etwas. Und das Ruhrgebiet war in einer sehr schwierigen Zeit einfach der Antrieb für Europa und für Deutschland. Und was ich so enorm spannend und wichtig an dieser ganzen Thematik finde, ist, dass der Bergbau im Ruhrgebiet dafür gesorgt hat, dass Menschen aller Klassen und aller Arten zusammengearbeitet haben. Und dass es egal war, wie du aussahst, wo du herkommst und welche Religion du hast, sondern du hast einen Job gemacht. Und lustigerweise haben gerade vor zwei Tagen die Grubenhelden, das ist ein Instagram-Account von so einer Klamottenmarke hier im Ruhrgebiet, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo die sitzen, müssen wir eben gucken. Die sitzen in Gladbeck, genau. Liebe Grüße nach Gladbeck. Die haben ein Foto gepostet von einem Bergmann, einem ehemaligen, von einem Kumpel. Der hat ein Schild vor sich stehen und da steht, unter Tage waren wir alle gleich. Warum nicht auch über Tage? Und das, als ich das gesehen habe, habe ich echt nur gedacht, so genau so ist es. Die Leute sind unter Tage gefahren und es war egal, wer du bist. Ich musste mich zu 100% auf dich verlassen können, weil ohne dass ich mich auf dich verlassen kann, sind wir am Arsch. Genauso andersrum. Und deshalb war das was ganz Besonderes, diese Art und Weise, miteinander umzugehen. Und ich hoffe, dass selbst wenn jetzt die letzte Zeche geschlossen hat, dass dieses Gefühl immer irgendwie im Ruhrgebiet vorhanden bleibt. Ich sehe das momentan hier und da nicht, leider. Ich hoffe, dass das trotzdem ein großer Teil unserer Identität bleibt und nicht vergessen wird.
Da bin ich mir sogar ganz sicher. Und man hat so richtig gemerkt, ich hab dich auch mal so ein bisschen beobachtet, als du es gerade erzählt hast, dass das so von innen aus dir herauskommt. Und also ganz, ganz starkes Statement auf jeden Fall. Jedes Wort abgewogen, ganz, ganz toll. Das kann man sich auch 2-3 Mal nochmal anhören, finde ich. Und ich finde es einfach klasse, dass aus so einer Sache wie erstmal grundsätzlich Arbeit, das ist ja erstmal Arbeit, was da geschieht, und zwar Kohlegewinnung, ne, dass da dann solche sozialen und gesellschaftlichen Dinge auch draus entstehen, die dann auch so eine Strahlkraft auf ganz Deutschland oder sogar die ganze Welt haben. Und das müssen wir versuchen, auch aus ganz vielen anderen Bereichen zu generieren. Jeder da, wo er halt gerade so aktiv ist. Fotografie hat da eine totale Macht. Wir können Dinge kontrastieren, wir können Dinge kombinieren. Ich habe zum Beispiel gestern ein Pärchen fotografiert. Er ist schwarz, sie ist weiß. Und das war total cool, die beiden zu fotografieren. Und wir haben da so ein bisschen mit gespielt. Er hatte dann so ein helles Oberteil an, sie ein dunkles. Und die beiden waren so verliebt. Und man kann mit Fotografie die Dinge einfach so schön zusammenfügen und kombinieren. Und das ist ja nur ein Mini-Beispiel, wo man sich zwei Liebende, ich habe es einfach nur genossen. Wir waren Eis essen, wir waren auf einem Parkdeck, wir sind spazieren gegangen, wir haben gelacht und ich habe zwischendurch einfach fotografiert und ey, das ist so geil. Und das geht aber mit ganz vielen anderen Dingen, auch mit Musik. Du kannst, ne, alle sind gleich und wir sind alles Menschen und am Ende sind wir halt auch einfach alles Menschen und wir besiedeln diesen Planeten. Sorry, dass es so ein bisschen ausufert. Aber ganz starker Beitrag, David.
Ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass das hier gerade so ausufert. Im Gegenteil, ich finde, das sind wichtige Botschaften, über die wir hier sprechen. Ich glaube, wir leben das alle drei und ich glaube, man kann da auch nur appellieren, dass alle anderen das auch leben und dass wir uns alle ein bisschen diese Bergmänner zum Vorbild nehmen, zumindest was das angeht. Ich habe da auch Sorge im Moment, so ein bisschen wie David, dass das ein Stück weit verloren geht, weil wir natürlich jetzt auch seit einem Jahr in einer ziemlich besonderen Zeit leben und irgendwie ja auch vieles, sag ich mal, auf einem sehr kleinen Raum mittlerweile stattfindet, mit wenig direkten Interaktionen, viele arbeiten im Homeoffice. Man entkoppelt sich vielleicht so ein Stück weit voneinander und ich hoffe total, dass das, wenn wir dann den Corona-Bullshit, wie du das immer nennst, irgendwann überwunden haben, dass das wieder zurückkehrt und dass vielleicht dann sogar der Impuls ist, gerade jetzt umso mehr Soziales, umso mehr Engagement, umso mehr Gemeinschaft und Zusammenkommen, fände ich total wichtig.
Das ist ein guter Punkt, Matthias. Und was du gerade gesagt hast, würde ich ein bisschen umwandeln. Hier in Bochum gibt es so einen kleinen Leitsatz zwischendurch. Auf jeden Fall fußballerisch galt der immer: Jetzt erst recht. So, ne? Und vielleicht kann man das irgendwie, wenn die Pandemie vorbei ist oder im Griff ist, jetzt erst recht, jetzt gehen wir erst recht raus und nehmen uns mal in den Arm und genießen die Zeit zusammen und so. Und ich merke, ich habe gestern oder vorgestern einen Beitrag gelesen von, ich glaube, das war eine Intensivkrankenschwester oder so, die hat irgendwie geschrieben, sie ist wütend, eine Mischung aus müde und wütend, wie ihr euch denken könnt. Und das fand ich eigentlich einen sehr schönen Beitrag. Ich persönlich muss aber sagen, ich teile meine Gefühle, die ich gerade habe, zum Beispiel in die Social-Welt überhaupt nicht, weil ich keine Lust habe, noch irgendwas anzuschüren. Ich bin auch müde, aber ich halte durch und wir müssen alle durchhalten und uns am Riemen reißen, weil es die Zeit halt so will und komme, was da wolle. Da müssen wir einfach jetzt durch, egal wie wütend wir sind. Und ich hoffe, dass dass wir euch mit unserem Podcast ein kleines bisschen Ablenkung schaffen können. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ein letztes Wort noch zum Ruhrgebiet. Jetzt erst recht wollte ich noch kurz sagen, die Kohle ist weg. In Bochum haben wir Opel nicht mehr. Nokia ist gegangen. Es sind so viele Industrien abgewandert, weil sie irgendwo anders hingegangen sind, wo es günstiger war zu produzieren. Und das Schöne im Ruhrgebiet, und das betrifft Bochum und andere Städte, hier wischt man sich den Mund ab und sagt, ja, gut, machen wir eben was anderes. Und das, finde ich, ist eine so unglaublich hohe Qualität, die das Ruhrgebiet hat. Ich spreche jetzt erstmal nur für diese Region, weil ich nicht weiß, wie es in anderen Regionen ist. Aber hier weiß ich, hier wird angepackt und was Neues gemacht. Und in Bochum haben wir mittlerweile eine echt gute Forschungsindustrie. Wir haben neue Standorte entwickelt und sowas. Und deshalb bin ich sehr glücklich, wo wir gerade sind.
Ach, David, ich finde es richtig cool. Ich muss auch häufiger im Ruhrgebiet unterwegs sein. Umso besser, dass Matthias und ich uns am Freitag, richtig, in Dortmund treffen werden.
Was?
Um einen kleinen Deal zu machen. Aber ja, dazu vielleicht irgendwie später mehr. Da können wir ja auch eine kleine Story draus machen. David wäre stolz auf uns. Und es geht ja hier um Fotos. Und ich, also mega, mega cool. Du trägst deinen Namen zurecht, David, Ruhrpoet, den du dir, glaube ich, selber auch ein Stück weit gegeben hast, der aber irgendwie auch total gut passt. Du lebst das Ruhrgebiet. Und ich glaube, jeder, der aus dem Ruhrgebiet kommt und das hier hört, der saß gerade einfach am Mikrofon oder am Handy oder wie auch immer, an welchem Endgerät, und hat genickt. Und das finde ich echt stark, dass du dich so damit identifizierst, dass du es vorlebst. Und ja, also Chapeau. Und du hast uns noch einige Bilder mitgebracht. Reif dir doch vielleicht noch mal ein oder zwei raus, die deiner Meinung nach diese Geschichte noch ein Stück weit weiter erzählen.
Ich zeig's euch glatt mal, damit ihr seht, welches ich meine.
Yes, da ist noch mehr Dynamik drin, ne?
Ja, es gibt also auch noch so ein Bild von einem Typen, auch geframed von links und rechts, den ich weiß gar nicht, was das, das kann ich mich nicht mehr dran erinnern, was das für Geräte waren. Auf jeden Fall kommt er gerade jetzt tatsächlich von der Schicht, hat irgendwie irgendwas über die Schulter geworfen. Ich glaube, es ist sein Hemd. Helm sitzt noch auf dem Kopf, guckt so ein bisschen dynamisch nach unten und kommt gerade eben aus dem Schacht und hat jetzt Feierabend, seinen letzten Feierabend dort. Und das finde ich ist auch noch ein sehr, sehr schönes, emotionales Foto. Wie gesagt, ich werde die in den kommenden Tagen peu à peu auf WTS-Pod bei Instagram posten, nicht alle auf einmal. Dann könnt ihr euch da die Bilder mal anschauen. Und lasst gerne ein bisschen Feedback da, wie ihr das seht, wie eure Empfindung ist beim Ruhrgebiet, ob ihr sagt, okay, froh, dass die Kohle weg ist oder cool, dass es die Zeit gab. Lasst es gerne da, eure Meinung. Ich freue mich sehr, von euch da zu lesen und zu hören.
Ich würde gerne noch einen Aspekt aufgreifen, mal so ein bisschen nach vorne geblickt jetzt und auch wieder zurückkommen zur Fotografie. Das Schöne am Ruhrgebiet ist ja wirklich, dass es viele von diesen Orten, die jetzt nicht mehr in der klassischen Nutzung sind, dass es die nach wie vor gibt. Zeche Zollverein kennt wahrscheinlich jeder in Deutschland. Da gibt es aber noch viel, viel mehr Orte. Ich bin am Samstag zum Beispiel bei Phoenix West in Dortmund unterwegs. Da ist in so einer alten Halle eigentlich eine Konzerthalle entstanden. Die ist jetzt aktuell ein Impfzentrum. Also man schafft es dann irgendwie auch, diese Orte zu nutzen, neu zu nutzen. In diesen alten Hochofen da soll demnächst, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ja auch so ein Digitalprojekt, irgendwie so ein Campus entstehen. Also man schafft es dann irgendwie, das Alte und das Moderne irgendwie miteinander in Einklang zu bringen. Was es ja für uns als Fotografen auch total spannend macht, an diese Orte zu gehen, weil da eben wirklich Gegensätze aufeinander prallen. Also das ist für People-Fotografie finde ich das super spannend. Zum Beispiel, aber man kann da eben viel, viel mehr noch machen und das, finde ich, hat auch einen großen fotografischen Reiz, den man aus diesen Orten ziehen kann.
Alleine so dieser dokumentarische Anspruch, dass man so ein bisschen die Entwicklung eines Ortes dann halt auch nachvollzieht. Ich kenne das halt aus Bielefeld, das ist zwar ein bisschen was anderes, aber ich fotografiere halt einen und denselben Ort fast jeden Tag, wenn ich da bin. Und man sieht jetzt nicht immer eine direkte Veränderung, aber irgendwas ist schon dann auch anders und man kann so eine kleine Entwicklung halt sehen und gerade im Ruhrgebiet, das, was du beschrieben hast, Matthias, dass dann Dinge, mir kam gerade so der Begriff Upcycling, der passt vielleicht nicht so ganz, aber du machst aus etwas, was vielleicht seine ursprüngliche Funktion verloren hat, etwas Neues, was es neu zum Schillern bringt und eine neue Funktion mit reinbringt. Und das fotografisch, diesen Werdegang zu begleiten, finde ich, ist auch so ein Stück weit Auftrag von Fotografen. Weil klar, man kann das auch zeichnen, man kann das auch niederschreiben, aber fotografieren macht es natürlich sehr, sehr plastisch. David, hast du eigentlich schon mal über einen Bildband nachgedacht? Hatte ich mich gerade gefragt, weil du hast so coole Bilder aus dem Ruhrgebiet. Oder gibt es sogar schon was von dir in der Hinsicht oder ein Magazin?
Nee, gibt's nicht. Dafür sind es einfach nicht ausreichend Fotos genug und hat keinen roten Faden jetzt. Das würde ich dann schon nochmal anders planen und überlegen, was da so ein roter Faden sein könnte. Es gibt mit Sicherheit sehr, sehr viele schöne Bildbände übers Ruhrgebiet und auch über die Route der Industriekultur, die Umnutzung von Zechen und die Locations, die daraus entstanden sind. Ich überlege die ganze Zeit, wie dieser Tag heißt. Matthias, du wirst das wissen. Es gibt einen Tag im Ruhrgebiet, wo man wo man sich so einen Pass kaufen kann und dann an verschiedenen Locations, wo verschiedene Veranstaltungen sind, hinfahren kann.
Ja, das ist die Nacht der Industriekultur.
Heißt das so? Ja, heißt so, glaube ich, ne? Genau. Für alle die, die nicht aus dem Ruhrgebiet sind, und wenn dieser Corona-Bullshit vorbei ist, Olli, ich werde mich jetzt auch deines Quotes da bedienen.
Ja, so, ich möchte damit auch niemandem zu nahe treten. Also ich finde die Situation sehr beängstigend, mich belastet sie auch sehr. So sehr, dass ich gerade auch gar nicht weiß, wie ich es anders in Worte packen soll. Und insofern, seht es mir bitte nach.
Ja, absolut. Ich habe es ja zitiert, weil ich es genauso empfinde. Auf jeden Fall, wenn diese Nacht der Industriekultur ist, irgendwann mal wieder, dann kommt hier hin. Es ist so wunderbar, man kann sich verschiedene Locations aussuchen, kostenlos, wenn man so ein Ticket hat, von A nach B fahren mit irgendwelchen Bussen, die dort bereitgestellt werden. Und an jeder Location findet dann irgendwas Besonderes Kulturelles statt. Musiker, Künstler, die auftreten. Und es ist eine total tolle Stimmung, weil man trifft Leute. Es ist voll, muss man sagen. Es wird anders sein. Es ist ein anderes Gefühl, wenn wir das irgendwann mal wieder erleben. Aber man kommt so schnell ins Gespräch und fragt so, ja, wo kommen Sie oder wo kommst du denn gerade her? Ja, wir waren hier Zeche Zollverein. Ach cool, was war da? Und so. Es ist einfach wunderbar, weil genau das auch so ein bisschen dieser Charakter des Ruhrgebiets ist. Ne? Nicht lang schnacken, ein bisschen miteinander sprechen, ein Bierchen dabei trinken und eine schöne Zeit haben. Und ja, das können eben diese Landmarken, diese Industriekultur, ich glaube, nirgendwo anders wird es so genannt, das können nur wir, die wird dort sehr gelebt und gefeiert und das ist wirklich sehr, sehr schön. Auch fotografisch, es sind sehr geile Lichtinstallationen und sowas, also das ist, lohnt sich sehr.
Ja, absolut. Und Olli, du hast es ja gerade schon gesagt, wir werden uns ja am Freitag das erste Mal sehen. Also am Erscheinungstag ist ja jetzt nicht mehr lang hin. Wenn wir dann unsere kleine Übergabe machen von Autofenster zu Autofenster, dann treffen wir uns bei Phoenix West. Dann kannst du dir da noch ein Bierchen mitnehmen.
Ich trinke auch keinen Alkohol. Also.
Ah, okay. Das wusste ich gar nicht. Ja. Guck mal, wir lernen uns hier immer besser kennen.
Also, stimmt nicht ganz. Ich habe ja vor 2 Wochen was, glaube ich, über die Arbeit für die Champagner-Marke gesprochen. Und da bekomme ich halt regelmäßig Lieferungen, unter anderem auch ja in sehr schönen Situationen, wo ich gar nicht unbedingt damit rechne. Vielleicht werde ich da irgendwann mal so ein paar Geheimnisse lüften. Aber dann sind die halt da und Champagner schmeckt halt einfach großartig, gerade der. Und den trinke ich halt schon. Aber ansonsten, ich habe lange kein Bier mehr getrunken. Ich möchte das auch gar nicht für immer ausschließen, aber aktuell ist mir so nicht danach. Aber vielleicht hast du ja irgendwie eine Capri-Sonne für mich oder so.
Ja, die schmeiße ich dir dann rüber. Aber dann treffen wir uns genau da und dann Mega. Kannst du da ein bisschen Ruhrgebiet atmen.
Weißt du auch schon, was du von mir bekommst eigentlich? Vielleicht können wir, das können wir jetzt ja auch gerade noch einballern.
Ja, Ballereien, komm.
Ja, ich war jetzt in letzter Zeit häufiger mal in Hamburg oben. Weil der liebe André da den Mojo Store betreibt und ja, der macht einfach überragende Klamotten und der macht auch Storytelling, weil der halt Kollabos mit verschiedenen Unternehmen immer wieder macht oder Institutionen, unter anderem mit Fritz Kohler, mit Toyota hat er auch mal was gemacht, mit hier wäre es nochmal dieser orange Longdrink,
Aperol.
Mit Aperol hat er auch schon mal eine Kollabo gemacht. Oder mit Erikas Ex, so ein Schnitzelladen, der Kultcharakter hat in Hamburg. Und ja, mega. Und ich hatte ein paar Klamotten erstehen können aus der Kollabo mit Fritz Kohler. Und Matthias ist ja auch halt unser Styler hier unter uns dreien.
Nee, der Cola-Junkie.
Ja, er hat direkt der Fritz Kohler da stehen. Und ja, dementsprechend hatte er mir dann noch eine Bestellung mit rüber gefaxt, die ich dann auch durchgegeben habe. Danke, André, dass das so cool klappt, dass du so offen bist, dass du so geile Sachen machst. Du bist aus dem Fashion-Markt in Hamburg nicht mehr wegzudenken.
Und heute ist die Episode nicht gesponsert von keinem, den wir erwähnt haben. Das möchte ich einmal kurz erwähnen. Und trotzdem packen wir alle, die wir erwähnt haben, von Dieter bis Fritz Kohler, von
Mojo.
Mojo über
Hands of God, alle kommen rein.
Alle kommen rein, alle kommen in die Shownotes. Genau.
Wir haben uns alle lieb, wir sind alle gleich. Und das war und ist eine total schöne Folge, weil irgendwie haben wir über Fotos gesprochen, sind dann aber immer wieder auf gesellschaftliche Themen gekommen und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war schon auch ganz oft so emotional und das hat was mit mir gemacht, diese Folge.
Ja, absolut. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn wir hier den einen oder anderen erwähnen. Denn ich meine, klar, die verdienen damit ihr Geld, zumindest teilweise von denen, die wir da jetzt gedroppt haben, aber ich glaube, die sind halt auch alle mit Herzblut dabei und machen das irgendwie, weil sie Bock drauf haben, weil sie da eine Leidenschaft für haben, und das ist ja letztlich auch irgendwie unser Antrieb, Fotos zu machen, und ich finde, da brechen wir uns nichts ab, wenn wir das dann auch mal hier erwähnen.
Total, auch zum Beispiel Vitali, ne? Den hatten wir auch am Anfang mit seinem Buch. Der, also wenn jemand Herzblut für irgendeine Sache investiert, dann ist er es, der seine Familie mit seiner Selbstständigkeit ernährt als Fotograf und Filmemacher. Ich finde das überragend, und der nimmt sich immer wieder Zeit für einzelne Menschen und macht YouTube-Videos und brennt für das, was er tut. Und Leute, das ist, ich kann echt nur an jeden appellieren, schneidet euch eine Scheibe Vitali ab.
Aber nicht zu viel, sonst bleibt nicht mehr viel von ihm übrig. Das wäre sehr schade.
Total. Jungs, ja. Es war mir ein Fest. Habt ihr noch etwas, was ihr gerne zum Besten geben möchtet oder erwähnen möchtet?
Wenn du deinen Champagnerkeller irgendwann mal ausdünnen müsstest, schick mal eine Flasche rüber, ne? Das wollte ich nicht unerwähnt lassen.
Also wir trinken auf jeden Fall mal eine Flasche zusammen, das verspreche ich dir.
Muss ich dann mittrinken?
Du musst gar nichts, aber die Türen sind offen, die Champagner-Türen. Ich werde übrigens mit Linda auch, sobald es wieder möglich ist, auch mal in die Champagner fahren und da so ein bisschen den Entstehungsprozess des Champagners auch begleiten.
Oh, super.
Das wird bestimmt auch cool. Und schön. Übrigens, den Film, den ich vorhin meinte, das war tatsächlich Minority Report. Weil der ist so futuristisch irgendwie, und du hattest das auch so cool eingefangen. Sehr, sehr futuristisch und sehr geil.
Hier bleiben keine Fragen offen.
So ist alles wird recherchiert.
Ja, super. Cool. Leute, es war auch mir ein großes Fest. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, wie du es auch gesagt hast, wir haben heute nicht ausschließlich über Fotografie gesprochen, sondern über Dinge, die uns bewegen und beschäftigen und die uns aber zu den Leuten und auch zu den Fotografen machen, die wir sind. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was aus der Folge auch mit rausnehmen können. Lasst gerne, wie gesagt, ein Feedback da. Folgt allen Accounts, die in den Shownotes sind. Wenn ihr Bock habt, auf jeden Fall guckt mal rein. Mir bleibt an der Stelle nichts anderes zu sagen, außer ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören, und die Zeit bis zur Episode 8 geht relativ schnell um, auch für uns drei.
Ja, in diesem Sinne, Glück auf, weil das war eine Ruhrgebietsfolge. Glück auf, und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann.
Ciao.